Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Plus 2 Bundesliga Rückblick. Der 30. Spieltag ist geschafft. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sagt, endlich hat Markus Söder seinen Mund aufgemacht in der K-Frage, der Kimmich-Frage.
Der Kimmich-Frage. Der König von Bayern hat sich eingeschaltet, hat gesagt, bis hierhin und nicht weiter.
Ja.
Mit meinem Joshua Kimmich. Und ich kann es ja auch verstehen. Das ist ja also eigentlich die Verpflichtung eines jeden guten Königs, sich um seine Subjekte,
ja,
ist glaube ich das Wort dafür, zu kümmern. Hat er in dem Fall getan, hat sich eingeschaltet, hat gesagt, bis hierhin und nicht weiter.
Ja, er hat gesagt, man muss nicht immer Spieler von sonst wo herholen oder von anderswo herholen, wenn man selber, ich sag ja, das Wort selber greift um sich, selbst stirbt aus,
ja,
Gute hat. Ich habe damals das Ziehen lassen von David Alaba als großen Fehler erachtet. Sowas sollte man nicht wiederholen.
Da sind wir uns einig, das sollte man nicht wiederholen. Markus Söder, endlich der Supporter, den Kimmich sich immer gewünscht
ja,
hat.
Ja, den hat er gebraucht.
Also. Er liefert ja auch sportlich ab, also er bedankt sich sozusagen beim König von Bayern. Das muss man.
Das heißt lassen. Ja, der Jubel hier, das heißt ja für Markus, das wissen ja viele nicht.
Für Markus, ja.
Und Rashford macht den ja auch
macht
schon.
Macht er auch, ja.
Ja, ja, da gibt's einige, die schon, ich sag mal, sich dem bayerischen Freistaat unterworfen haben, obwohl sie noch anderswo unterwegs sind, aber sagen, eines Tages werde
ohne
auch
selbst
ich
zu wissen,
in
ohne
Bayern
selbst
leben.
Zu wissen. Ja, werde ruhig in Bayern leben.
Ja, yes, Markus Rashford, sagtest du mal. Markus Rashford will nach Fürstenfeldbruck ziehen, wenn er fertig ist mit Fußball.
Verstehe ich. Das kann ich wiederum nachvollziehen.
Ist Fürstenfeldbruck in Bayern?
Weiß ich nicht.
Scheiße.
Folgendes, ich bin ja gerade mitten in Renovierungsarbeiten.
Ja.
Meine Wohnung wird ja gerade vollumfänglich renoviert.
In
vielerlei Hinsicht. Und eine Sache, die passieren musste, war das Abklemmen, Rausziehen und dann Entsorgen meiner alten Küchengeräte, namentlich Kühlschrank, den muss man nicht abklemmen, Geschirrspülmaschine und Waschmaschine.
Ja, die muss man abklemmen.
Die muss man abklemmen.
Ja.
Und ich bin so, man muss glaube ich, das Wort ist hier angebracht, ausnahmsweise mal wohlstandsverwahrlost,
ja,
dass ich, bevor es einmal selbst zu versuchen, ich schon einen Auftrag eingestellt hatte bei Meyer Hammer, nicht für den Abtransport oder rausholen, einfach nur für das reine Abklemmen.
Nicht für, das ist ja wirklich eigentlich das Wahnsinnige, weil wenn, dann muss man doch für alles einfach sagen, hier, mach das Ding weg.
Ja,
ist quasi der Auftrag.
Ich hatte schon andere im Sinn, die es abholen konnten. Ich kenne da Leute, die sowas abholen können.
Okay.
Ich erkenne dich halt wirklich.
Okay, und, ja. Aber abklemmen können die nicht, oder was?
Nee, abklemmen können die nicht.
Okay.
Und,
sie können nur tragen. Das sind das Kamele?
Und hatte dann diesen Auftrag eingestellt bei MyHammer. Und der war ungefähr 5 Minuten online, weil ich hab dann überlegt, guck mal kurz nach.
Wie viel ist hier einmal abklemmen wert, ist ja die Frage auch.
Ja, ja, das ist die berechtigte Frage. 100 Euro? Und,
scheint mir aber viel. Weil, wenn du es auf den Stundenlohn runterrechnest, wie lange dauert die Abklemmerei?
Ja, 5 Minuten.
Okay, ja, das ist
weil ich habe dann wirklich kurz nachgedacht, mich kurz informiert, hab den Auftrag sofort wieder gelöscht.
Ah, oh, sehr gut.
Und es selber gemacht und
sehr
es hat
gut.
Wirklich 5 Minuten gedauert.
Ja, okay.
Aber es hat sich für mich persönlich krass angefühlt.
Das, ja, ja, finde ich auch sehr, aber ja, verstehe ich auch. Gerade wenn man sowas das erste Mal macht, das ist halt einfach was Neues dann. Aber gut, dass du es gemacht hast, gut, dass du gesagt hast, scheiß drauf, ich guck's mir nochmal an und es am Ende selbst gelöst hast.
Glaubst du, es gibt so Heimwerker-One-on-One-Kurse in Berlin, so Heimwerken für Anfänger, dass man so Basics beigebracht kriegt?
Ja, mit Sicherheit. Es gibt aber auch gute YouTube-Kanäle zu dem Thema.
Ja?
Ja, es gibt da so einen, der hat irgendwie Abertausende, wenn nicht Millionen Abonnenten, das ist so ein Ami und der macht so, das ist so im Sinne von Dad teaches you, für Leute, die da irgendwie nicht die Handwerkskunst gelernt haben, die sie hätten mitlernen sollen. Übrigens könnte ich auch nicht abklemmen, aber ich würde 100%, ich würde nicht reinstellen, ich würde sofort googeln und sagen, wie schwer soll es sein?
Ja,
ich kenne das Ding.
Es ist auch nicht schwer, man muss halt legit einfach nur die Wasserleitungen zudrehen, dann die Anschlüsse abdrehen und das Ding rausziehen, das war's. Das war wirklich.
Würde ich rumschreien, Deutschlands bester Abklemmer.
Deutschlands bester Abklemmer, ja.
So, wir gehen rein, würde ich sagen, oder?
Ja, wir gehen rein.
Wir gehen rein in den Freitagabend. Da wollte die Eintracht gerne die europäische Ambition des FC Augsburg abklemmen und schafft das auch mit einem 3:1 Heimsieg, das Ganze eingebettet von dem Gedenken an eine absolute Eintracht-Legende in Bernd Hölzenbein, der unter der Woche verstorben war, nach Jürgen Grabowski, der zweite der 5 größten Eintracht-Ikonen, die in den letzten 12 Monaten verstorben ist. Keine gute Zeit, was das betrifft für die Eintracht. Aber darum soll es nicht gehen. Wir wollen über den Fußball reden.
Sportlich auch zunächst keine gute Zeit.
Nee, also die erste Halbzeit ist, schwierig.
ich fand sie eigentlich sogar auch mit Ball gar nicht so schlecht, oh, muss ich sagen.
War ja 60% der Zeit mit Ball.
War ja 60% der Zeit mit Ball. Sie fressen halt ein Gegentor, das so mit Ansage fällt, weil das halt genau die Art und Weise ist, auf die Augsburg Tore erzielt. Ja. Nämlich sie lenken den Gegner nach außen, schlagen dort Trappen mit ihrem hohen Pressing zu und schalten dann eben schnell um. Hier ist eben der Ball raus von Trapp auf Philipp Max, der dann von Mbabu scharf angelaufen wird, den Ball verliert und dann kommt der Ball schnell durchgesteckt, glaube ich, von aber Demirovic zu Ruben Vargas, der dann aus einem relativ spitzen Winkel auch schön abschließt zum 1-0.
Pacho, glaube ich, spielt den Ball zu Trapp. Ist nicht direkt von Trapp zu Max, glaube ich. Ich glaube, da ist ein Eintracht-Abwehrspieler dazwischen. Weil derjenige, weil irgendjemand hat ihm nämlich, ich habe auf Twitter gesehen, dass irgendjemand dem Pass spielen, den Spieler die Schuld geben wollte, wo ich gedacht habe, boah, weiß nicht, die Annahme ist halt schon auch trotzdem sehr, sehr schlecht.
Es ist Trapp auf Pacho, du hast vollkommen recht, weil ich habe hier tatsächlich auch so notiert, was aber auffällig ist, finde ich, Skiri bietet sogar noch den kurzen Pass an, er zeigt Trapp sogar an, hier, zu mir, was Demirovic aber clever macht ist, er steht genau da, wo Trapp nicht weiß, ob er durchkommt
mit dem Zentral. Er zeigt, ich könnte da sein.
Ich könnte da sein, genau, und dann geht Trapp natürlich den auf den ersten Blick sicheren Weg und wählt den Pass über Pacho über die linke Seite. Und genau das will er bei Augsburg. Und in dem Moment, wo der Pass gespielt wird, geht auch Demirovic sofort drauf. Also ist ein Textbook-FC Augsburg-Tor unter Jestoro.
Genau, sie erobern also den Ball da gegen Philipp Max und dann ist es Demirovic, der auf Vargas durchsteckt und der nagelt das Ding wirklich auch trocken dann aus Spitzenwinkel rein. Und das ist die Führung zum 1-0. Das ist die Führung mit dem ersten Angriff für den FCA. Und generell in dieser Halbzeit ist es so, wir hatten es gerade schon gesagt, die Eintracht hat irgendwie knapp 60% Ballbesitz und spielt auch in meinen Augen bis zum 16er ganz okay. Dann wird es nicht zwingend. Und die Eintracht hat zwar die Vielzahl der, und jetzt sage ich in großen Anführungszeichen, Möglichkeiten. Die besseren hat aber der FCA, denn die haben auch nochmal mit Jakic einen Kopfball und mit Tietz, der rutscht an dem Ball vorbei, haben sie echt ganz gute Möglichkeiten. Interessant ist für mich die Aufstellung der Eintracht mit dem Ball, denn das ist, da kannst du eigentlich alles mit einer 4 hinten reininterpretieren, was du willst. Danach. Also, das ist phasenweise 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1. Man sieht alles in diesen 90 Minuten. Und diese Variabilität gefällt mir sogar eigentlich ganz gut. Also, das war kein Zufall, dass es so aussah. Das war schon Absicht auch.
Also, mir hat gut gefallen, dass die Eintracht gegen den Ball eigentlich den Augsburger Ansatz kopiert hat, dass Ebimbe eingerückt ist und dann mit Skiri und Götze zusammen ein Dreier-Mittelfeld gebildet hat. Dann hattest du davor, oft war es Ekitike, der dann auf Jakic gestanden hat und vorne dann zum Beispiel Chaibi und Marmoush, die beiden Innenverteidiger zugestellt haben oder angelaufen haben. Das heißt, im Prinzip hat Frankfurt das kopiert, was Augsburg so erfolgreich gegen den Ball spielt und hat dann selber die Augsburger auf die Außen gelenkt und dann dort zugeschlagen. Und Ebimbe, es wurde dann oft auch auf die Ebimbe-Seite gelenkt. Und das bietet sich auch an, weil Ebimbe hatte eben auch vor allem, würde ich sagen, im Gegensatz zu Götze, die athletischen Fähigkeiten, um dann auch aus der Achterposition heraus wieder mit Tempo und aggressiv nach außen zu schieben und Druck zu machen auf einen Außenverteidiger. Ja. Also fand ich gegen den Ball echt einen guten Ansatz, da einfach die Augsburger zu kopieren und dann sie mit den eigenen Mitteln ein Stück weit zu ärgern. Und ich finde, das Ganze trägt ja auch Früchte insofern, dass wenn man sich anschaut, dass die Augsburger hier eine Passquote spielen von knapp 72%. Ja. Sie haben selber über das gesamte Spiel verteilt nur 0,45 XG laut FotMob. Also das Augsburger Spiel ist schon limitiert und unterbunden worden von der Eintracht.
Auf jeden Fall, also gegen den Ball hat man sich ja sehr, sehr gut auf den Gegner eingestellt. Und mit dem Ball, wie gesagt, war es dann echt interessant. Da war es dann häufig wirklich 4-3-3 mit Dina Ebimbe, der super, super hoch steht, mit Götze, der dann dahinter so ein bisschen reinrutscht. Insgesamt auch interessant, Götze mit einem unglaublichen Radius. Im Aufbau fällt er zum Teil zurück in die Viererkette, um mit aufzubauen, ist dann auch wieder ganz vorne mit anzutreffen. Und die Eintracht belohnt sich dann mit dem 1-1 und das fällt, und das ist dann auch bezeichnend, nachdem die Eintracht es endlich mal schafft, ein bisschen Tempo reinzukriegen. Götze leitet ein und dann sind es Ebimbe und Buta, die über rechts das Tempo extrem verschärfen, Hereingabe auf Chaibi und der belohnt die Eintracht für den Aufwand in der 55. Minute mit dem 1-1.
Mbabu Penta im Zentrum und schaltet viel zu spät, dass Chaibi dann entsprechend einläuft, aber ich finde, da sieht man eben auch dann die Schwäche der Augsburger Ordnung gegen den Ball, weil wenn du so darauf fokussiert bist, was die Augsburger im 4-3-1-2 nun mal sind, die zentralen Räume zu schließen, dann gibst du in der Regel was anderes preis, nämlich die Räume auf der Außenbahn. Und wenn du es schaffst, die Achter von Augsburg so zu beschäftigen, dass die nicht rausspritzen können. Das ist hier zum Beispiel Arne Meyer gewesen, der so ein bisschen Ekitike im Rücken hatte und deswegen nicht entsprechend rausschieben konnte. Dann kommst du zum Beispiel, wie es hier war, mit Buta und Ebimbe in eine Überzahlsituation, dass die mit einem Doppelpass 2 gegen 1 Petersen überspielen können und brichst dann eben über die Außenbahn durch. Also da sieht man auch eben die Schwäche, die das Augsburger System definitiv hat.
Und auch das 2:1 fällt, nachdem die Eintracht ein bisschen Tempo aufnehmen könnte. Es ist in der Mitte Mamouche, der sich durchsetzt. Etikete schickt, der zuerst hängen bleibt, den Ball zurückbekommt und dann mit einem schönen Dribbling abschließt. Perfekt ins untere linke Eck. Erste Eintracht-Tor für Etikete. Und ja, wir haben es gerade eben schon mal kurz gesagt, diese Rolle hinter definitiv Mamouche und Chaibi phasenweise mit Leuten vor ihm, wenn er tiefer sich fallen lassen kann, wenn er Mitspieler vor sich hat, wenn der Gegner eben nicht sicher entscheiden kann, du bist hier der letzte Mann, du wirst jetzt attackiert, sondern ein bisschen gucken muss, denn Etikete hat ja auch eine Passqualität, dann sieht der Mann deutlich gefährlicher aus. In diesem Spiel hat er mir echt gut gefallen und diese Art des Tors, auf die hat man eigentlich fast ein bisschen gewartet, denn solche Ansätze hat er in den letzten Wochen schon häufiger gezeigt.
Ja, und ein Spieler, mit dem er vor allem in Frankreich, glaube ich, dann auch verglichen worden ist, ist Karim Benzema. Wie gesagt, da sind die Welten zwischen. Da sind Welten zwischen in dem finalen Benzema-Endprodukt und dem, wo wir aktuell bei Ekitike stehen. Aber er ist eben auch noch jung. Und es geht ja nur um Vergleiche in der Art und Weise, wie sie gerne spielen. Und ich glaube, Benzema hat ganz andere Qualität in der Spitze, mit dem Rücken zum Tor, körperlich Bälle abschirmen. Aber eben dieses mit inszenieren, mitspielen wollen, sich fallen lassen, da in kleinen Kombinationen mit Mitspielern agieren, das ist eben auch was, was Ekitike gut kann und was wir, glaube ich, auch in Zukunft noch mehr von ihm sehen werden.
Ja, und was mir bei ihm gefallen hat, und das ist natürlich dann auch an einem schlechten Tag was Nerviges, ist, dass er sehr, sehr konstant versucht, mit seinen Pässen Gefahr auszustrahlen und nach vorne zu gehen und proaktiv zu spielen und eine Anspielstation zu finden, die im Zweifel, wo er dann wieder sich anbieten kann. Also jemand, der wirklich arg darauf bedacht ist, den Angriff vorzutragen. Und war ganz gut. Und dann die Eintracht, das muss man auch mal sagen, die Eintracht ist in der ersten Halbzeit überlegen, liegt da ein bisschen unglücklich hinten. Und in der zweiten Halbzeit wird die Eintracht deutlich zwingender, macht in meinen Augen absolut verdient die Führung auch. Dann kommen die Augsburger noch mal ein wenig, können aber kein Tor mehr erzielen. Und dann ist Finn Dahmen spät vorne und Omar Mamouche Open Goal, freie Fahrt für freie Bürger, 80 Meter mit dem Ball in Richtung Tor. Jubelt vor dem Abschluss, trägt die Nummer 7 wie eins Bernd Hölzenbein. Schöner Moment, glaube ich, für alle Eintracht-Fans.
Und das 3:1, das damit besiegelt, dass die Eintracht vor dem FCA bleibt und tatsächlich ja auch eine Lücke reißt. Also ja, Sie haben jetzt 5 Punkte Vorsprung auf Platz 7 auf den SC Freiburg, der gegen Mainz nicht über einen Unentschieden hinauskam. Da reden wir später noch mehr drüber. Und das, würde ich sagen, sind jetzt 4 Spieltage vor Schluss, trotz des schwierigen Restprogramms.
Best Case
sind ja die Aussichten ganz gut, dass man diesen 6. Platz ins Ziel reiten kann, der dann wahrscheinlich Europa League bedeuten dürfte, aber es gibt dann sogar noch eine kleine Restchance, dass irgendwie Champions League bei rumspringt. Ich muss sagen, wenn ein Drittel dieser Bundesliga, vor allem dieser Bundesliga qualitativ, sich für Champions League qualifizieren sollte, dann hat der Wettbewerb diesen Namen, wie ich finde, nicht mehr so ganz verdient.
Vor allem ist es ja nicht, da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz dran. Es ist ja jetzt wirklich so, dass jetzt aktuell mit diesem UEFA Performance Spots das alles so offen ist, dass es schwierig ist für uns hier irgendwie zu sagen, bis dahin. Aber es kann ja mit Europa League und Conference League durchaus sein, dass was am Ende 8 Mannschaften europäisch spielen. Kann das passieren?
Ja, ich glaube schon, ja.
So, das ist die Hälfte der Liga.
Ist ein bisschen viel.
Das ist einfach die Hälfte
der Liga. Für diese Bundesliga ist ein bisschen viel. Ist mehr als diese Bundesliga verdient, das muss ich ganz offen so sagen. Frankfurt verdient sich aber diesen 3:1 Sieg gegen FC Augsburg, ist im entscheidenden Moment da und ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Moment natürlich für die Vereinsführung und auch für Dino Topmöller, weil das sind, glaube ich, diese Momente, in denen du im Zweifelsfall deinen Job über den Sommer hinaus rettest.
Und ich finde auch, die Art und Weise des Jubels nach dem Ausgleich oder dem Siegtreffer, da war er plötzlich mitten in der Jubeltraube an der Eckfahne, hat gezeigt auch, was es für ihn bedeutet. Und ich weiß nicht, ich habe kein Interesse daran, da jetzt reinzulesen, oh, das war eine Reaktion von der Mannschaft, aber nicht vom Trainer, weil das haben ja jetzt auch Leute gemacht. Und mir ist es egal, von wem die Reaktion war. Ich hoffe, dass es ein Schritt ist, auf den jetzt weitere folgen. Und ich habe mich da wirklich sehr, sehr gefreut am Freitag, weil ich nicht dran geglaubt habe vorher, sage ich ganz offen. Und die Art und Weise mich dann doch, sie haben mich überzeugt hat einfach.
Und damit würde ich sagen, können wir das Freitagabendspiel zumachen und du erzählst uns, wo in dieser Wunderkonferenz wir beginnen möchten.
Ja, es war eine wahrhafte Wunderkonferenz und wir gehen ins Abstiegsduell, ins erste, und das ist das VfL-Duell. Bochum zu Gast in Wolfsburg und Heiko Butcher wieder am Start, genauso wie Ralf Hasenhüttl, zwei der neueren Trainer der Bundesliga, treffen aufeinander und die Wölfe können gewinnen und können damit etwas Abstand
also
auf die Abstiegsplätze.
Meine Zusammenfassung lautet wie folgt. Zwei schlechte Mannschaften, bei denen es ein schlechtes Tor gebraucht hat, um in dieser Partie einen Unterschied zu machen.
Ja, ich finde bei Bochum mit Heiko Butcher, man kann was erkennen, was der Mann da machen will. Es ist natürlich super undankbar, ihn da 5 Spieltage vor Schluss im Abstiegskampf mit reinzuwerfen.
Ich glaube, das ist Kategorie too little too late.
Genau. Ich glaube aber, also ich würde theoretisch, glaube ich, nach 2 Spielen, das ist jetzt erstmal in den Raum gestellt, aber ich sag's einfach mal, ich würde Heiko Butcher, glaube ich, gerne mal längerfristig sehen. Sage ich einfach mal. Ich würde es mir, glaube ich, angucken. Aber du hast vollkommen recht. Es ist ein Spiel, in dem ja beide Mannschaften, ich glaube, es sind die beiden Mannschaften, die am längsten keinen Sieg hatten. Darmstadt ausgerechnet in der Bundesliga.
Ja.
Wolfsburg und die Bochumer. Und genauso sieht dieses Spiel aus. Es ist ein Spiel Angst gegen Panik. Die beide Mannschaften wollen bloß nicht den Fehler machen. Und am Ende ist es dann Jonas Wind, ausgerechnet Jonas Wind, der die Führung macht. Und dieses Tor, genau wie du sagst, das ist ein scheiß Tor. Der Ball ist, da sind irgendwie 6 Bochumer dran dazwischen.
Ping-Pong.
Und er landet halt bei Wind. Der, das muss man ihm lassen. Die ganze Zeit im Spiel bleibt, die ganze Zeit scharf bleibt, die ganze Zeit aufpasst. Und gut abschließt, aber es ist pures Glück.
Und ich finde, der VfL Wolfsburg gewinnt dann dieses Spiel auch. Und wie du schon gesagt hast, das, glaube ich, sind dann wieder die paar Punkte, die reichen werden, um am Ende den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Aber Tobias Esch hat das schon richtigerweise auf Twitter auch gepostet. Wenn Wolfsburg mehr Relevanz in der öffentlichen Wahrnehmung hätte, müsste man mal darüber reden, was da in den letzten Jahren für eine unglaubliche Verschwendung von Ressourcen stattgefunden hat.
Niemand im deutschen Profifußball arbeitet so schlecht wie Wolfsburg im Pound for Pound.
Das ist Kampfgewicht Leverkusen-Leipzig und sowas.
Ja.
Von dem, was sie gehen können müssen.
Ich weiß.
Also, und die spielen seit Jahren latent gegen den Abstieg gefühlt. Also, es ist wirklich.
Und ja, sogar eine Mannschaft, die, ein Verein, der irgendwie mal Momentum hatte mit einer Meisterschaft, mit einem Pokalsieg und alles verpufft. Alles verpufft. Und die krebsen da unten rum. Ganz Deutschland hofft so ein bisschen in der Hinterhand, dass sie noch absteigen könnten. Jeder weiß, dass die Qualität im Kader zu groß ist. Und es ist wirklich zum Kotzen. Es ist wirklich absolut zum Kotzen. Aber
und ich werde auch an späterer Stelle heute nochmal drauf zu sprechen kommen, auf die Situation Wolfsburg, weil sie, glaube ich, einen guten Vergleichswert liefert zu einem anderen Verein. Aber ja, das ist wirklich beachtlich, wie da Ressourcen weggeworfen werden, was da an Geldern reinfließt, um am Ende so einen sowohl unattraktiven als auch unerfolgreichen Fußball zu spielen.
2 Sätze noch, müssen wir, glaube ich, nochmal, scheiß auf Wolfsburg im Augenblick, wir müssen noch kurz über Bochum.
Auf jeden Fall, habe
okay,
ich noch vor.
Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, der VfL ist angekommen auf dem Relegationsplatz und das ist ja folgerichtig für die Entwicklung der letzten 10 Spiele, auch gemessen daran, wie sich ein direkter Konkurrent wie der FSV Mainz 05 entwickelt. Ein direkter Konkurrent, der vor 5 Spielen übrigens keiner war, muss man auch so sagen. Und die Alarmglocken in Bochum sollten ganz offiziell schrillen.
Absolut. Also das Einzige, also für mich ist fast die einzige Hoffnung, die Bochum hat,
Köln.
Dass Köln einmal und dass Kevin Stöger noch genügend geniale Momente produziert, um irgendwie den Kopf über Wasser zu halten.
Ja.
Also Kevin Stöger ist, glaube ich, an 41% aller Bochumer Tore direkt beteiligt, also über Tore und Vorlagen. Das ist der absolute Wahnsinn, wie abhängig diese Mannschaft von diesem einen Spieler ist, damit
über
irgendwas.
Über 7 schusserzeugende Aktionen pro Spiel.
Es ist Wahnsinn. Also es ist Wahnsinn erstmal leistungstechnisch. Und ich glaube auch, dass Kevin Stöger damit im Sommer belohnt wird mit einem Wechsel, wo auch immer hin. Mal schauen.
Das ist aber die große Frage, ne? Es gibt halt nicht, also mir fallen jetzt aus dem Bauch raus gar nicht so viele Vereine ein, wo es so sofort fitting ist, sein Profil.
Nicht unbedingt. Ich glaube, ich würde einen.
Man wird eins finden. Wir denken, das vielleicht ist es ein Thema für einen anderen Tag, aber.
Das glaube ich auch. Wir denken ein bisschen drauf rum, aber es gibt, glaube ich, genügend Vereine, für die er interessant sein könnte. Und ich muss auch sagen, so ein bisschen ist die Situation, in die Bochum jetzt geraten ist, die auch mir wehtut, weil ich hatte mal die Prognose gemacht, irgendwie so zur Saisonhalbzeit, glaube ich, war es mal ein Take von mir, dass Bochum bis zum Saisonende nicht mehr schlechter als Platz 15 stehen wird, also zu keinem Zeitpunkt auf einem Abstiegs- oder Relegationsplatz, das ist hiermit gelaufen. Aber für mich ist die Lage auch so ein bisschen ein Abbild eines, eigentlich muss man sagen, fast vollständig gefloppten Transfersommers. Bernardo war ein sehr guter Transfer.
Jetzt gehst du mit Bernardo rein.
Nein.
Ja, okay.
Defensiv.
Das muss man aber ganz klar betonen. Bernardo ist auch jemand, der nächste Saison, wenn die absteigen, nicht in Bochum spielen wird.
Nein, das glaube ich auch nicht. Sehr guter Transfer, aber eben ein Defensivtransfer. Und dann hast du mit Wittek und Bero zwei Leute, die kamen, weil der alte Trainer mit ihnen Vorerfahrung hatte, wo man bei beiden sagen muss, der leistungstechnische Sprung in die Bundesliga nicht gelungen.
Das wäre so sehr ärgerlich. Ich hatte Wittek unter meine Fittiche genommen vor der Saison und empfohlen und du Bero.
Ja, das war gut gelaufen auf jeden Fall. Aber ja, da war die Idee, glaube ich, klar. Das ist jemand, die beide haben mit Thomas Litsch gearbeitet. Beide haben das leistungstechnisch nicht mitgehen können, das Niveau. Und dann hast du mit Moritz Boni-Quarteng und mit Lukas Daschner zwei Spieler geholt, die beide kamen von ballbesitzorientierten Zweitligamannschaften, die vielleicht auch, wo die Idee vielleicht war, wir bringen damit Spieler rein, die uns vielleicht auch Elemente geben können, dass wir mal mit Ball, dass wir nicht immer nur umschalten brauchen, umschalten oder Standards, dass wir auch mal vielleicht aus einem gesetzten Ballbesitz heraus was kreieren können. Quarteng hat ultra Verletzungspech gehabt.
Ich wollte gerade sagen, da war schon auf jeden Fall Verletzungen.
Ein Innenbandriss jetzt, glaube ich. Ja. Lukas Daschner hat nur sehr selten bis gar nicht die Chancen bekommen, um sich sportlich zeigen zu können. Und da sind das irgendwie vier Spieler, vier Transfers, die letztendlich vollkommen verpufft sind. Der eine, wie gesagt, auch vor allem durch Verletzungen.
Das kannst du dir als Bochum eigentlich fast nicht leisten. Nee, da hast du vollkommen recht. Ist ein absolut guter Punkt. Ich meine, andere Sachen haben auch funktioniert, ne? So Leute wie Kevin Schotterbeck oder sowas, müssen wir nicht drüber reden, war ein guter Transfer.
Aber vor allem defensiv halt. Ne?
Aber auch, genau, auch weil jemand, den du noch nicht erwähnt, das ist ja auch Gonzo Paciencia, der kurz aussah wie die Lösung vorne drin. Das sah ja wirklich für ein paar Spieltage ganz okay aus, aber inzwischen ja auch mit Zero Impact unterwegs ist. Und
ich würde halt sagen, dass Wittek, Bero, Quarteng und Daschner stehen für mich alle so ein bisschen unter der Absicht, dem VfL Bochum ein bisschen mehr Möglichkeiten mit Ball zu geben, ein bisschen mehr Emanzipation von Kevin Stöger. Und die Rechnung ist halt komplett nicht aufgegangen.
Also ich meine, man kann ja schon fairerweise, also mein Eindruck ist schon, dass sie jetzt unter Butcher versuchen, mehr mit dem Ball zu machen.
Ja, ab Spieltag 28. Also.
Es ist halt, ja genau, das ist ja das, was wir gerade eben schon mal besprochen hatten. Und jetzt sind diese Spieler eben auch schon alle verletzt und raus. Und beim VfL ist das übrigens für mich auch nochmal, ne, weil ich das ist nicht langweilig vor für Wolfsburg, sage ich nur. Die Art und Weise, wie Jonas Wind dieses Tor halt macht, wir haben es gerade eben schon mal gesagt, es ist halt wirklich absolut bezeichnend für alles, was wir über Wolfsburg gesagt haben in dieser Saison. Es ist ein Tor, hinter dem kein Konzept steckt, aber die Qualität, dass sie so einen Spieler wie Jonas Wind haben in einer Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, sorgt dafür, dass sie mit 3 Punkten nach Hause fahren. Ärgerlich, einfach ärgerlich. Hast du noch was zu dem Spiel?
Nee.
Wir bleiben im Abstiegskampf. Und wir gehen dahin, wo es richtig, richtig wehgetan hat. Ich habe am Samstag in der Vorbereitung Köln-Darmstadt Einzelspiel geschaut, aber in der Vorberichterstattung.
Ja.
Und die Stimmung in Köln war gut. Stimmung einzufangen, mache ich immer.
Ja?
Ich gehe immer zu einem Spiel, wo Druck drauf ist.
Ich habe
nie
gehört, den Satz. Ich habe in der Vorberichterstattung Einzelspiel geschaut.
Finde ich immer spannend, weil dann kriegst du so ein bisschen einen Vibe von, du hörst beide Trainer, krieg mal einfach einen guten Eindruck. Und die Stimmung in Köln war gut, bis zum Anpfiff. Die waren von Beginn an um die Initiative bemüht, das kann man glaube ich so sagen. Und die Darmstädter wollten von Beginn an blitzschnell umschalten und das machen sie auch. Und es fliegt den Kölnern komplett um die Ohren.
Also für mich sah es ein bisschen so aus, als wäre der Rahmen und der Druck für einige Jungs, die auch eigentlich Leistungsträger waren, Hoffnungsschimmer in dieser Saison, ich nenne jetzt mal ein paar Namen, Finkgräfe, Erik Martell, Farid Alidou, als wäre das für die alle ein bisschen groß geworden. Also leistungstechnisch haben die alle einen schlechten Tag gehabt. Ja. Finkgräfe vor allem einen katastrophalen Tag eigentlich gehabt. Was ja auch vollkommen fair ist. Der Mann ist 20 Jahre alt, spielt seine erste Bundesliga-Saison. Er darf. Es ist halt bitter, dass man so sehr abhängig von diesen Spielern ist, dass man dann kaum oder wenig bis keine Alternativen hat. Hüseyin Basic kommt rein und spielt nur noch Kopf durch die Wand. Der nimmt Schüsse aus der Distanz, die unmöglich sind. Der verdribbelt sich.
Er wollte Hero Ball
also,
spielen.
Hero Ball, komplett Hero Ball. Und ich glaube, so ein bisschen ist dieser Köln-Mannschaft der Druck, der Rahmen ein bisschen um die Ohren geflogen, zu groß geworden.
Kannst du, okay, ich sag dir Folgendes. Für mich hat sich das angefühlt wie ein Luft rauslassen, Stöpsel ziehen, Stecker ziehen, Ventil offen. Kannst du Köln dann irgendeine Hoffnung machen, dass es nicht so ist?
Nee. 5 Punkte aus 4 Spielen.
Es ist natürlich drin.
Es ist möglich, aber wie gesagt, du hast noch Heimspiele gegen Freiburg, Heimspiele gegen Union, aber das hier war auch ein Heimspiel. Und eins auswärts gegen Mainz nächste Woche.
Ja.
Und aktuell sieht das so aus, als würden die nach Mainz fahren, da gefressen werden.
Ja, ich glaube auch.
Und dann werden die ausgespuckt und dann sind die 17. und steigen auch, glaube ich, entsprechend ab. Also ist mein Gefühl gerade ist, die fahren nach Mainz nächste Woche, da gibt es den letzten Sargnagel und dann ist das Thema durch.
Und es ist ja auch, dass du dieser Mainz-Truppe mit diesen Emotionen, mit diesem, wir kommen über die mannschaftliche Geschlossenheit, dass du denen quasi die Schlüssel in die Hand gibst, sich selbst mehr oder weniger zu retten, in dem Sinne direkten Konkurrenten da unten reinschießen, das werden die sich nicht nehmen lassen. Das ist auch komplett.
Bo Henriksen wird die.
Ja, die werden so dermaßen brennen, das hast du nicht gesehen. Da, jeder einzelne Mewa Arena Besucher wird komplett in Teflon gewickelt werden müssen, damit da kein Feuer fängt. Das ist einfach so. Okay, man muss dazu sagen, dass Farid Alidou in der 20. Minute ungefähr noch einmal den Pfosten trifft.
Ja.
Wenn er den reinmacht, er weiß schon, wie dieses Spiel läuft. Er macht es allerdings nicht. In der 57. kommen die Darmstädter über einem Eckball zur größten Chance des Spiels.
Ihr erstes Eckballtor der Saison. Das ist ein bisschen bezeichnend, ja.
Spieltag. Deshalb steigt er ab. Und Klara schiebt den Ball an Hübers und Schwebe mittendurch zum 1-0. Und dann ist ja noch dieser eine Angriff mit Chabot und der ist so sinnbildlich für die Kölner im Augenblick. Weil Chabot mit allem Willen dieser Welt, mit aller Kraft, mit aller Dynamik, die er hat, erobert den Ball, zieht und dann grätscht dir Sergis Adamyan den Ball im 16er weg. Und ich schwöre dir, Chabot hat den gemacht. Der war so on a mission, der hatte den irgendwie reingezwitschert.
Ja, alle wollten es dann, aber keiner wusste, wer wann dann irgendjemandem was überlassen sollte. Also wie gesagt, sehr, sehr kopflos. Ich glaube, der Wille war schon da, aber eben kopflos von vorne bis hinten.
Ja.
Man muss dann auch sagen, wir reden jetzt über die Mannschaft, die bei, also Elfmeter ausgeklammert, erwartete Tore pro 90 Minuten in der Bundesliga Platz 18 ist, erwartete Gegentore Platz 17. Irgendwo ist das auch.
Erwartete Punkte Platz 17. Die Kölner spielen eine absolute Abstiegssaison.
Genau, das ist also tabellarisch. Stehen sie da, wo sie sportlich wahrscheinlich auch hingehören. Das ist, glaube ich, die bittere Wahrheit, die das Produkt ist von viel Verletzungspech rund um Davy Selke und Co. Von der Transfersperre, alles fair enough, aber rein sportlich stehen sie da schon irgendwo zurecht. Was mich stört ist, weil, also Leute werden bei Köln jetzt genau dasselbe sagen, was immer gesagt wird, wenn ein vermeintlich schlecht geführter Traditionsverein aus der Bundesliga absteigt. Die sind ja selber schuld, müssen besser arbeiten, bla bla bla. Da ist auch bis zu einem gewissen Teil immer was dran, vollkommen klar. Aber ich möchte eine Sache sagen. Erstmal, selber schuld hin oder her, die Suppe, die müssen wir alle nächste Saison ausbaden. So. Also wer glaubt, dass er auch als Gladbacher oder wie auch immer als Leverkusener sich über einen Köln-Abstieg zu freuen, ist das Bescheuerste, was du aktuell machen kannst.
Guck die Konferenz vom Samstag an und dann ersetzt nochmal die Vereine, die in Abstiegsgefahr sind, mit denen die aufsteigen werden.
Ja, und jetzt noch eine Sache. Die konkurrieren im Abstiegskampf, aber mit Vereinen, für die ganz andere Spielregeln gelten, andere Möglichkeiten da sind. Schlechte Arbeit hin oder her. Köln muss sich da messen und muss sich durchsetzen tabellarisch gegen Mannschaften, die in einer ganz anderen fußballerischen Realität existieren. Köln war vor Corona ein wirtschaftlich gesunder Club. Die waren vor Corona ein wirtschaftlich gesunder Club.
Bist du ja ganz sicher, ja?
Ja.
Okay.
Die standen stabil da.
Ja.
Köln hatte eine Eigenkapitallage von 2019, von laut DFL-Finanzkennzahlen, Eigenkapital 38 Millionen Euro.
Oh ja, das ist absolut
das ist eingeschrumpft bis 2022 auf 3 Millionen.
Corona.
Ja. Komplett einmal gefickt worden, ich muss sagen, es ist gefickt worden von dieser Pandemie.
Du musst dann fairerweise sagen, dass die Mannschaften auch häufig am meisten gefickt worden sind, die ihre Personalkosten, die Vereine nicht so richtig in den Griff bekommen haben.
Ja, die.
Da sind wir wieder bei nicht so guter Arbeit,
abhängig,
aber das ändert eben nichts daran, dass.
Abhängig sind von Zuschauereinnahmen, weil es halt Vereine sind mit großen Stadien, das knallt da nochmal mehr rein.
Dass der FC nichts dafür kann, dass Corona kam.
Mit dieser Pandemie hat niemand geplant.
Ja.
Es konnte niemand voraussagen, niemand antizipieren, dass eine Pandemie kommen würde. Köln ist davon komplett hops genommen worden. Wir gucken parallel zu. Köln ist auch noch ein Verein, der trotzdem in den letzten 5 Saisons eine positive Transferbilanz hatte von plus 12 Millionen Euro. Dann schauen wir auf den VfL Wolfsburg, wo sich das Eigenkapital um keinen Cent bewegt hat. Keinen Cent bewegt hat. Die fahren eine negative Transferbilanz in den letzten 5 Jahren von 108 Millionen Euro. Das ist Wahnsinn. Selbst der FC Augsburg.
Hast du deine Adoption wieder aufgegeben? An der Stelle, kurze Frage.
Ja, es ist ja immer eine humoristische Adaption gewesen.
Weil die haben dich auch gefickt im Tippspiel. Ich hab's gesehen. Die sind deine Flop Nummer 1. Keine Mannschaft hat ja mehr Punkte, es gibt die Statistik. Keine Mannschaft hat dich mehr Punkte gekostet als Wolfsburg.
Ja, und aber auch Augsburg. Augsburg war in den letzten 5 Saisons nie besser als Platz 13. Hat eine negative Transferbilanz der letzten 5 Jahre von minus 10 Millionen Euro. Aber auch da Eigenkapital keinen Cent nach unten gerutscht. Und in 3 von 4 Jahren, ich habe in 19, 20, 21, steht bei den DFL-Finanzkennzahlen dann unter Sonderposten für sogenannte Investitionszuschüsse immer wieder vermerkt 16 906.000 Euro, was auch immer das für ein Geld ist. Also, wir können gerne darüber reden, dass der FC Fehler gemacht hat. Aber so zu tun, als wäre das auch nicht so, als müssten diese Vereine mit anderen Gebilden konkurrieren, die Dinge tun, die Regeln mindestens biegen, Das ist auch Teil der Wahrheit. Deswegen, ich finde es immer so ein bisschen verkürzt zu sagen, die blöden Traditionsvereine, die nicht richtig arbeiten können, stehen halt auch immer in Konkurrenz mit anderen Clubs, die in der Wirklichkeit operieren und existieren, die nicht dieselbe ist.
Ja, da rennst du bei mir auf den Türen ein. Ich finde, das hast du, ist sehr gut, dass du das nochmal zusammengefasst hast, denn das ist nochmal so. Und wir haben da auch, ich weiß gar nicht, ob das on-stream war oder vor dem Stream am Samstag, drüber geredet, weil ich halt auch gesagt habe hier, dass es mir ein bisschen graut vor der kommenden Bundesliga-Saison.
Natürlich.
Weil es liest sich halt einfach furchtbar, was da kommt. Und dann war die Antwort darauf so ein bisschen, naja gut, da ist aber auch so ein bisschen Elitist, man kann da, weil die steigen ja auch, die Mannschaften steigen sportlich auf. Und immer wenn wir dieses Thema aufmachen, will ich nochmal eine Sache sagen. Es geht nicht um die Mannschaften, die in der zweiten Liga gut arbeiten und sportlich aufsteigen. Die sind nicht das Problem. Das Problem sind vier Mannschaften, die 50+1 Ausnahmen in der Bundesliga sind. Wenn diese Plätze nicht von diesen Vereinen, die keine Vereine sind, besetzt wären, hätten wir eine ganz andere Situation in der Liga.
Bevor das jemand sagt, weil das kam letztes Mal auch schon auf, als wir es gesagt haben, Hoffenheim ist ja auf dem Papier keine 50+1 Ausnahme mehr. Ist ja so. Aber ich muss sagen,
dann fangt auch nochmal unten an, ohne 50+1.
Dann fangt nochmal unten an. Also über Ausnahmen hier und da und Regelbiegen bis ganz oben hinkommen und dann sagen, ab jetzt spielen wir fair mit, das ist, die Rechnung geht nicht ganz auf. Du hast vollkommen recht damit. Kiel ist nicht das Problem. St. Pauli ist nicht das Problem. Die könnten unter anderen Umständen absolute Bereicherung für die Bundesliga sein. Sind sie ja vielleicht auch so. Heidenheim war auch in Summe eine Bereicherung für diese Saison. Das Problem ist, dass ein Teil der Plätze in der Bundesliga belegt und besetzt wird von Mannschaften, wo es gar keine realistische Chance gibt, dass die jemals als Teil eines Zyklus mal absteigen und dann vielleicht auch wiederkommen, weil dieser Zyklus für sie rein monetär außer Kraft gesetzt wird. Die Arbeit des VfL Wolfsburg der letzten Jahre hätte bei jedem normalsterblichen Verein längst darin münden müssen, dass sie sich verabschieden in die zweite Liga, weil so scheiße kannst du eigentlich nicht arbeiten. Und, aber es passiert halt nicht.
Und ganz im Ernst, so wie die Art, wie Wolfsburg arbeitet in den letzten Jahren, die würde, wenn du in einem Level-Play, wenn alles fair wäre, ne, wenn es keine, die würden nicht nur aufsteigen, die hätten nichts Absteiger. Mit dem Wiederaufstieg zu tun. So schlecht wie die arbeiten, würden die höchstwahrscheinlich durchgereicht. Ernsthaft.
Ja.
Weil niemand kann so schlecht arbeiten. Ganz kurz, weißt du, was auch noch das Problem ist, weil. Und ich fasse es nicht, dass ich das sagen muss, aber das, irgendwie sind die zum Feindbild geworden, weil sie sich gerade retten. Mainz 05 ist auch nicht das fucking Problem.
Nein.
Ist ein eingetragener Verein. Ein e.V., der seit 2004 irgendwie einmal, zweimal abgestiegen ist, die mit die beste Jugendarbeit in der bevölkerungsstärksten Region oder einer der bevölkerungsstärksten Regionen Deutschlands haben, die eine der besten Trainer-Pipelines haben, die sind nicht das Problem.
Nein. Das Problem heißt nicht Mainz 05. Wir wissen alle, wie die Probleme heißen. Ich wollte es auch nur mal ansprechen, weil das immer der erwartbare Reflex ist zu sagen, ja, Traditionsvereine arbeiten alle auch sau scheiße. Daran mag was dran sein, aber es gibt auch andere Vereine, die auch scheiße arbeiten. Nur wir kriegen es halt nie zu spüren, weil es da immer halt ein Bailout gibt von irgendeiner Konzernseite, was auch immer. Können das Thema auch damit zumachen, können das Spiel damit zumachen. Ich glaube, wie gesagt, du glaubst es ja auch, dass leider nächste Woche Mainz persönlich den letzten Sargnagel reinhauen wird in den Kölner Abstiegssarg. Und damit von mir aus gerne weiter zur nächsten Partie.
TSG gegen BMG und ich frage dich, wie weit oben sind wir auf der goldenen Ananas-Skala? Es geht ja theoretisch noch um Europachancen.
Geht um Europachancen, bei Gladbach geht es so ein bisschen darum, wirklich alle Gedanken abzuschütteln von Thema Abstieg, aber ich glaube, das ist trotzdem durch, oder?
Sie
Nee, 31 Punkte, 4 auf Relegation, das ist schon noch Thema, würde ich sagen.
Ja.
Also muss man schon so fair noch sein, also da geht es ein bisschen um was, also sie haben es gespielt, als ob es um die goldenen Ananas ging. Das kann man, glaube ich, sagen, weil das war ja Chaos und Tovabo hinten und vorne. Es ist das nächste Mal, dass Gladbach extrem viele Gegentore frisst. 4 Gegentore jetzt gegen Hoffenheim gefressen. Und das.
Es ist individuelle Fehler vorne gegen individuelle Klasse hinten gegen individuelle Klasse vorne. Und individuelle Fehler von Robin Baumann auch. Es ist irgendwie wirklich ein sehr wildes Spiel.
Es ist ein sehr wildes Spiel und die Hoffenheimer gehen in Führung über Wout Weghorst,
genau.
Der einen guten Run hat, der gut in Form kommt. Es ist der Ballverlust von Rocco Reitz da.
Genau, Grilic holt den sich zurück.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war auch beim Kommentator so, ja, es ist ein Fehler von Reitz, aber mir soll bitte jemand sagen, was ist die naheliegende Anschlusshandlung für Rocco Reitz in dieser Situation?
Er wird da schon in eine blöde Situation gebracht, ne? Habe ich mir auch gedacht.
Die Pressingfalle ist komplett um ihn herum gestellt. Ja. Was ist die nächste Anschlusshandlung von Rocco Reitz?
Übers eigene Tor prügeln.
Außer den Ball wegzuprügeln ins Nirvana. Also vielleicht noch den Ball auf den Außenverteidiger rausspielen. Klar, er darf den Ball trotzdem
aber
so nicht verlieren.
Aber sauberen Ball da rauszuspielen ist super schwierig. Es ist trotzdem sein Fehler, sein Ballverlust. Aber ich bin bei dir. Es ist nicht einfach für ihn.
Und deswegen, mir geht's da gar nicht so sehr um den Fehler von Reitz. Mir geht's darum, dass Gladbach keinen daran anknüpfenden Ablauf hat. Normalerweise hätte ich gesagt, irgendwas muss passieren auf dem Feld in dem Moment, wo Nikolas den Pass zu Reit spielt. Zum Beispiel, Elvedi aus seiner IV-Position schiebt 5-6 Meter vor, kommt deswegen auch mal raus aus dem Deckungsschatten, gibt Reitz die Möglichkeit, ihn anzuspielen. Da hast du vielleicht eine Option darauf, dass du sagst, Nikolas auf Reitz, Klatschball auf Elvedi. Einer kommt entgegen, wie Robin Hack zum Beispiel, ein anderer geht tief, langer Ball in die Tiefe. Mag nichts draus werden, aber du hast zumindest einen Ablauf, du hast zumindest eine Idee davon, was passiert. Hier wird ein Pass gespielt von Nikolas flach hinten raus auf Reitz und der steht dann da, die ganze Mannschaft steht und hat keine vernünftige Option. Also für mich ist da das Problem, klar, Reitz macht den Fehler, aber das Hauptärgernis in meinen Augen ist, dass Gladbach keine Idee hat, was sie machen sollen, nachdem der Pass von Nikolas gespielt ist.
Keine Idee hat Gladbach auch offensiv und trotzdem schießen sie 3 Tore in diesem Spiel. Das erste ist gut eingeleitet, toll eingeleitet von Alassar Plea nach einem Ballgewinn im Mittelfeld. Schickt Robin Hack, der das sehr, sehr gut macht. Und
Wöber dafür, davor gut gewühlt.
Ja, das kann Wöber, hat den Ball erobert.
Ne? Ja, genau, und hat 2-3 Mal
nachgesetzt. Einer der Lichtblicke in der Gladbacher Saison, finde ich.
Oh, so weit würde ich nicht gehen.
Bei ihm ist halt auch das Problem, dass er keine Stabilität hat. Ne? Der macht 2 gute Spiele, ein schlechtes.
Ja, so Lichtblicke würde ich ihm nicht attestieren. Also ich persönlich nicht.
Würdest du ihm nicht, also ich habe ihn jetzt so, ohne nachzugucken, als besten Verteidiger diese Saison bei Ihnen abgespeichert gehabt. Hast du Elvedi drüber?
Boah. Ich möchte mich dafür keinen einsetzen, ehrlich gesagt. Also in der Frage kann sich keiner von beiden auf mich verlassen.
Ich guck gerade.
Sind die alle schlecht?
Ja, also ja, gut, ist fair enough. Geil sind sie alle nicht. Also ich habe Böber ein bisschen über Elvedi, aber ist auch scheißegal. Das 1:1, also Robin Hack, der das super gut macht, wo man echt sagen muss, ich hatte ja so meine Skepsis bei Robin Hack, weil es hat ja schon krass, wie ich das betont habe, oder? Skepsis. Wie Sepsis, als wäre ich irgendwie krank. Ich hatte meine Zweifel, weil er doch relativ spät den Sprung Bundesliga gemacht hat.
Ja.
Und die letzte Saison ja auch eigentlich nicht überragend war von ihm. Aber das ist schon auf jeden Fall, der Junge gehört in die Bundesliga.
Ja.
Ich glaube, es gibt einen Grund dafür, warum er, obwohl er ja inzwischen wahrscheinlich Top-Goal-Getter bei denen ist.
8 Tore,
ne? Trotzdem ja nicht unumstrittener Stammspieler ist. Auch das hat sicherlich seine Gründe. Aber hier macht das gut. Trotzdem hält das nicht ewig. Grischa Prömel nach Skopas. Traumtor in der 58. Minute.
Und Robin Hack macht auch aus 3,2 XG 8 Tore. Also mal abwarten, ob das nicht auf ein sehr, sehr heißer Run ist, der so nicht konserviert werden wird. Aber genau, der macht Prömel macht ein Traumtor. Da zeigt sich aber für mich wieder ein Problem, was die Gladbacher haben, was sich auch beim letzten Gegentor zeigt. Sie haben ja jetzt in den letzten Wochen als so ein bisschen eine Reaktion auf die Gegentorflut, um das die Mannschaft als Ganzes ein bisschen zu stabilisieren, haben sie ja Itakura ins Mittelfeld gestellt neben Weigel. Aber die Rechnung geht in meinen Augen nicht auf, weil immer dann, wenn es chaotisch wird, wenn es schnell geht, wenn Entscheidungen auch ein bisschen intuitiv getroffen werden müssen, Itakura denkt komplett wie ein Innenverteidiger. Hier ist es auch so, Itakura ist dann, bevor der Ball rüberfällt oder rüberkommt auf die Prömel-Seite, ist Itakura schon wieder fast in die Abwehrkette reingesunken, reingefallen. Und wenn er das nicht tun würde, dann glaube ich, ist auch nicht Wöber der Spieler, der rausschieben muss auf Prömel, dann geht diese Lücke auch nicht so auf, wie sie aufgeht. Und beim letzten Gegentor ist es auch so, da ist ja auch Stach im Rücken komplett frei, 5-6 Gladbacher werden alle nur zum Ball gezogen, keiner hat mal den Kopf oben, hat mal die auch so ein bisschen die Coolness im Kopf, um sich zu orientieren. Und da, wo Stach an den Ball kommt, ist eigentlich für mich klar der Raum, den einer der beiden Mittelfeldspieler der Zentralen im Blick haben müsste. Also für mich ein Riesenproblem, dass Itakura dann, wenn es drauf ankommt, vom Kopf her immer noch schaltet, denkt und auch Positionen besetzt wie ein Innenverteidiger.
Es wird kein Problem sein, dass man lange hat, denn Itakura wird den Verein im Sommer, glaube ich, verlassen. Und zwar als Innenverteidiger.
Ja.
Ich glaube wirklich, dass das passieren wird, weil wenn du überlegst, wo der mal herkam, gut, von Schalke, aber leistungstechnisch herkam. Und es gibt ja Gerüchte von wirklich großen Vereinen, so Atletico Madrid liest man zum Beispiel. Und ich glaube, dass Itakura einer ist, der sagt, ganz im Ernst, das macht mir hier keinen Spaß. Die machen nach dem 2-1 auch das 3-1 wieder schön. Es ist Go, der den Ball da von Weigel abpresst, glaube ich. Ne, es war Weigels Ballverlust, ziemlich sicher. Und das Ding da, es ist ein Brutano-Solo, habe ich aufgeschrieben.
Genau, Ozan Kabak nagelt ihn am Ende dann auch entsprechend rein, belohnt sich für die tolle Aktion, ist ja auch generell ein Spieler, der immer wieder offensiv tolle Momente hat, der generell immer noch von den Anlagen fantastisch ist, aber hat leider auch einen Spieler, der immer mal gut ist für einen klassischen Brainfart-Moment.
Ja. Gib mir wirklich, Ozan Kabak, gib uns 10 Spiele konstant und wir sind ready, wir kaufen die Aktien.
Wir kaufen die Aktien, Das ist dann das 3:1. Gladbach meldet sich nochmal komplett zurück, kommt über zwei weitere Robin-Hack-Tore. Auch die TSG ist ja da desolat. Einmal ist er im Rücken komplett frei. Die Nummer 40, der Hoffenheimer, lässt ihn da komplett laufen. Das ist Turnschuh, ja. Also
das ist ja genau, das ist das 3:2. Das ist, wo rechts dann erstmal Scully komplett frei ist.
Ja.
Alle sagen, oh mein Gott, alle hin zu Scully. Und der flankt dann auf die andere Seite, wo dann Hack frei ist. Und andere sagen alle, oh mein Gott, alle hin zu Hack, aber der Ball ist schon drin.
Und das ist, glaube ich, auch ein Qualitätsmerkmal von richtig guten Spielern, dass sie nicht immer, also vom Ball magnetisch angezogen werden, dass du, weil das immer der Instinkt ist, immer einfach dahin zu orientieren, hinzugehen, wo der Ball ist.
Zum Ball, ja.
Genau, und dann so ein bisschen auch mal die Coolness zu haben und dann den Raum zu besetzen oder mal hinter sich zu gucken. Tuhumchu ist es in dem Fall, der es nicht macht. Das 3:3 ist ja super clever, weil ich glaube, er will das. Hack spekuliert darauf, dass er Baumann überraschen kann. Ja. Und er tut's ja auch dann wirklich.
Also, du glaubst nicht, dass es eine abgerutschte Flanke ist, sondern dass es ein Abschluss
ist. Er will das. Ja, er will das, glaube ich auch. Das glaube ich schon, ja. Weil er guckt jetzt gefühlt, macht er den Kopf hoch.
Ja, genau. Sieht und dann es, kommt der Abschluss. Finde ich nämlich auch.
Und er schlägt ja auch wirklich genau neben dem Pfosten da ein. Also, sieht Baumann natürlich scheiße aus, ist natürlich streng genommen ein Fehler, aber ich fand's eine clevere Aktion von Robin Hack, macht da sein drittes Tor. Und dann ist
aber
es, as Borussia Mönchengladbach, as it gets dieses Jahr,
so,
dass sie nicht in der Lage sind, dieses ja auch moralisch super wichtige 3:3 dann zu konservieren und in der Nachspielzeit noch in der 90. plus 1 durch Anton Stach das 4:3 kassieren, der eben da im Rückraum komplett unbehelligt, unbedrängt an den Ball kommt, weil alle Gladbacher ohne einmal den eigenen Rückspiegel zu betätigen, alle Richtung Ball tendieren.
Ich habe auch mir aufgeschrieben, zu dumm, um den Punkt zu halten hier. Ja. Wirklich einfach zu blöd. Einfach zu blöd. Auch wenn du selber in der 89., 90. das 3:3 machst in so einem Spiel, wo du ja als BMG, als Seoane wissen musst, das 3:3 ist schon ein Geschenk für uns hier. Weil wir haben 3 Angriffe gefahren, ungefähr. Ja. Da quasi in so eine Situation nochmal reinzukommen, dass Bebuda überhaupt so in den 16er eindringen kann, das ist einfach bescheuert. Und es ist am Ende ja ein verdienter Sieg für die TSG. Die gewinnen hier ein Spiel, wo sie 3 absolut freaky Gegentore kassieren. Und trotzdem ist es der verdiente Sieg. Nach allen statistischen wichtigen Belangen sind sie überlegen. Nach allen kämpferischen Belangen sind sie überlegen. Also sogar da kann Gladbach nicht überzeugen. Und ich glaube wirklich, für jeden Gladbach-Fan ist einfach nur, bitte lieber Gott, beende diese Saison.
Ja, und ein Riesenproblem ist, Seoane hat ja den Versuch gewagt oder versucht, die Defensive zu stabilisieren über personelle Rochaden, hat dann eben, wie gesagt, dieses Mittelfeldduo gebildet aus Weigel und Itakura, das dann temporär auch mal funktioniert hat, insofern, dass sie mal ein Spiel gewonnen hatten in der Konstellation. Ich glaube, gegen Wolfsburg war das. Aber das Ding ist,
ja,
du siehst halt, ob du defensiv stabil stehst und gut verteidigst, ist nicht davon abhängig, ob du im 3-4-3 spielst, im 3-5-2, ob du eine Fünferkette, eine Vierkette hast, ob du davor 2-6 oder 1-6 hast. Es hängt davon ab, ob die Abläufe stimmen,
ja,
ob die Leute sich verpflichtet fühlen, die Zweikämpfe anzunehmen, die sie führen müssen in ihren Räumen. Und das ist Seoane einfach nicht gelungen. Aber es ist ihm auch als Trainer noch nie gelungen. Du kannst deine Stationen durchgehen.
Richtig.
Leverkusen,
ja,
Bern und auch davor sogar Luzern. Überall hat die Mannschaft viele Gegentore kassiert und haben sie dadurch kompensiert, dass sie offensiv auch saugefährlich waren, viele Tore gemacht haben und dann war es letztendlich einfach sehr entertainender, ja, hin
Shootout,
und her.
Shootout-Coach, da wird einfach geballert.
Wurde geballert, aber das Problem ist, sie haben das eine bekommen, ohne auf der anderen Seite, ja, genügend mitbekommen zu haben, weil Gladbach ist ja auch eine Mannschaft, die fast frei von Abläufen scheint in der Offensive.
Also komm, in dem Spiel war es wirklich einfach nur schnell, lang, weit auf unseren schnellsten Mann, da vorne Robin Hack, alles am Player, lass du dir was Gutes überlegen, wie wir das machen.
Ja.
Das ist der Ablauf. Und du sagst dir was Wichtiges, denn du hast vollkommen recht damit. Du kannst die beste Defensivtaktik der Welt dir überlegen. Die Abwehr, generell, jede Mannschaft immer nur so gut wie das schwächste Glied. Und wenn ein einziger reicht eben, um so einen Defensivverbund komplett aufzulösen. Und Gladbach hat es jetzt über die ganze Saison nicht hinbekommen. Gladbach hat es in der Offensive nicht hinbekommen. Und ganz im Ernst, da wird ja wohl im Sommer über den Trainer gesprochen werden müssen.
Muss, weil das Best-Case-Szenario für Gladbach wäre, dass sie hinten luftig sind, aber vorne auch attraktiv und die haben ja auch also einigermaßen viele Tore geschossen, das schon, aber auch viele eben über Standards, aber dass sie eben eine Mannschaft sind, wie du sagst, dass einfach Shootout-Spiele, die gehen mal 5-2 aus, so ein bisschen das, was nachdem die großen Jahre vorbei waren, was für ein paar Jahre Werder Bremen war,
ja,
einfach super entertaining.
Das war wirklich geil,
genau.
6-4.
Das ist so für mich, ja, das Best-Case-Szenario für Borussia Mönchengladbach, das Seoane. Aber aktuell haben sie einen Teil bekommen, einen schlechten Teil, ohne den in einer Saison irgendwas richtig sichtbar bewegt zu haben in die Richtung von, okay, diese Mannschaft hat aber auch offensiv einen guten Plan. Und wenn du sagst, defensive Stabilisierung soll jetzt das Ziel sein, was ja auch so ein bisschen kommunikativ angerissen wurde, die Spieler da defensiv in die Pflicht zu nehmen, ihr defensives Gewissen an das zu appellieren, dann glaube ich, ist Seoane dafür nicht der Richtige.
Das fürchte ich auch. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann gehen wir hier weiter. Ja, wie angekündigt, jetzt Heidenheim gegen RB Leipzig. Das Spiel endet 1-2 für RB. Es ist Buttersäure im Gästeblock. Als ich es gelesen habe, habe ich gehört, es wird bestimmt so eine Nummer sein, wo der Wind dreht und dann stinkt es im Heimblock die ganze Zeit. wie hoch auf der goldenen Ananas-Skala von 1 bis 10?
Hoch genug, um eigentlich kein Wort über dieses Spiel verlieren zu wollen.
Sorry, liebe Heidenheimer, aber ihr habt ja eh verloren.
Und also... Es gibt mir nichts. Ich habe nichts. Ich habe nichts, was ich diesem Spiel geben könnte. Also da war, also was auch immer für Kräfte ich am Wochenende hatte, sie sind nicht in dieses Spiel geflossen. Nee. Und also ich würde mir wünschen, wir reden über die anderen Partien, die sind für mich deutlich spannender, deutlich interessanter.
Auch die vom Samstagabend?
Bisschen zumindest.
Bisschen, ganz, ganz bisschen. Union Berlin.
An dich.
Bitte?
Wie findest du eigentlich das hier?
Eine Schale.
Ja, ist eine Schale. Aber was mache ich mit der?
Du säufst aus der Wieso, wie Niklas Levinson trinkt wirklich gerade Wasser aus einer Schale? Warum?
Keine Tasse, kein Glas, kein nichts.
Bist du?
Nichts ist da.
Ja, Niklas Levinson, weil irgendjemand die Spülmaschine ausräumen muss. Hast du das schon jemals hier getan? Die ist sauber.
Die ist nicht sauber.
Doch, da ist eine Tasse, die nicht ganz sauber geworden ist. Du hast die erste Tasse dir angeschaut, die war nicht 100% sauber und hast den Rest fallen gelassen.
Das stimmt tatsächlich.
Ja, selbst schon. Dann sauf aus einer Schale.
Das ist wie eine Studenten-WG hier. Ja,
nein!
Ja,
ja, aber du bist der einzige Student. Okay. Also es gibt sauberes Geschirr.
Man sieht, sauberes Geschirr ist im Haus.
Ja.
Bayern gewinnt bei Union Berlin 5-1.
So ist es. Goretzka, Kane, Müller, Tell, Müller, Vertessen. Das sind die Torschützen auch in der richtigen Reihenfolge. Und die Bayern machen das sehr interessant oder ganz interessant. Sie legen los wie die Feuerwehr, machen kein Tor, ziehen sich ein bisschen zurück, treffen, lassen dann Union den Rest der Halbzeit ein bisschen spielen und dann zerlegen sie in Halbzeit 2 nach Strich und Faden.
Das war absolut ruthless. Das war, ja. Also so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass durch den Halbfinaleinzug vielleicht 100%. Ein bisschen altes bayerisches Selbstverständnis zurückgekommen ist. Denn das ist genau die Art und Weise, wie die normalerweise Woche für Woche Mannschaften in der Bundesliga abgeschossen haben.
Ich würde mich da komplett anschließen. Ich glaube auch, dass den Bayern in dieser Saison nicht so gut getan hat wie dieser Halbfinalsieg. Dieses Foto schon, wo Tuchel so vor dieser Mannschaft steht, das ist schon cold, das ist schon ein gutes Foto. Und Union Berlin hatte hier nichts. Und da ist gar kein Vorwurf an Union. Das ist einfach nur das, was der FC Bayern mit Bundesligisten macht. Sie hatten keine Chance. Und das stimmt ja sogar nicht mehr. Sie haben ja sogar ein Tor gemacht und hatten sogar ein, zwei Abschlusssituationen. Aber die Bayern einfach eisekalt. Goretzka läuft schön ein, da lässt Müller durch. Brillant von Thomas Müller, müssen wir nicht drüber reden. Zum 1-0, Harry Kane, direkter Freistoß. Auch der wirklich wunderbar. Zum 2-1. Und dann sind es noch Tell und zweimal Thomas Müller. Thomas Müller auf jeden Fall meldet sich pünktlich an zur Europameisterschaft.
Ja, ich hatte fast das Gefühl, dass Bayern die Mannschaft aufgeteilt hatte entlang einer vertikalen Achse in eine körperliche Hälfte und eine technische, spielerische, vorbereitende Hälfte. Denn du hast die Bayern oft dann wenn die Ballbesitz in Unions Hälfte hatten, kontrollierten, war es eigentlich oft ein 2-3-5, wo dann die beiden Innenverteidiger waren. Davor waren Pavlovic, Kimmich im rechten Halbraum und Davies im linken Halbraum und dann 5 davor, einer von den 5 war eben auch Leon Goretzka. Und du hast dann teilweise vorne rechts eben noch Müller und Tell gehabt, die ich zählen würde zur kombinierenden spielerischen Achse. Ja. Und dann, das wird Harry Kane nicht ganz gerecht und Choupo-Moting auch nicht, eigentlich allen nicht, aber vereinfacht gesagt, hast du dann auf der linken Seite, Zentrum bis links, teilweise gab bereit, die Flanken anzunehmen.
Ja.
Kane, Goretzka und Choupo-Moting, die alle drei einfach auch Monster. Eine enorme körperliche Bedrohung mit reinbringen. Und du siehst es auch daran, dass, glaube ich, alleine Kimmich aus dem Spiel heraus 6 Flanken geschlagen hat in der Partie. Ganz klares Flankenübergewicht auf der rechten Seite gegenüber der linken Seite. Und haben sie ganz gut gemacht. Leon Goretzka super, super stark. Seit Wochen ja schon, muss man ehrlicherweise sagen, steht mittlerweile bei 12 Scorerpunkten, 5 Tore und 7 Vorlagen müssten das sein. Eine richtig, richtig scoring-technisch starke Saison. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, Goretzka, also der ist ja, es gab ja mal einen Grund, warum der zu Bayern gewechselt ist. Es gab ja, der hat ja auch nicht zufällig diese Monster-Saison gehabt, als sie die Champions League gewinnen. Ich glaube halt, du musst Goretzka sein lassen, damit du das Beste aus ihm rausholst. Und das ist so ein bisschen halt diese Freiheiten, sich da vorne einzuschalten, mit in den Strafraum zu gehen, für Flanken etc., wie man es auch sieht beim ersten Tor, aber auch eben dieses mal nach vorne verteidigen dürfen, ohne immer den Rückspieler anzuhaben, ob du damit irgendeinen Raumpreis gibst. Also zum Beispiel beim Tor, was Mathis Tell macht, ist es ja auch Goretzka, der super gut spekuliert, der den Ball abfängt, dann kommt der Ball zu Kane, tief auf Tell, dann das Tor. Also ich finde, wenn Goretzka die Freiheiten hat, nicht super positionsdiszipliniert diszipliniert spielen zu müssen, wenn er die Freiheiten hat oder die Möglichkeit hat, sich im Aufbau auch mal rausziehen zu können und da nicht so eine große Last schultern zu müssen, dann ist es natürlich auch ein Spieler, der Mehrwert liefern kann.
Ja, das und diese Freiheit gibt ihm ja so ein bisschen Alexander Pavlovic dann
total,
in dem Augenblick.
Total.
Und da muss man auch mal, das muss man auch nochmal betonen. Pavlovic war jetzt länger raus, wobei hat er gegen Köln, glaube ich, letzte Woche schon gegen Köln hat er letzte Woche schon gespielt, oder?
Bisschen Cameo, glaube ich.
Ja, genau,
glaube ich, ja.
Aber man, was ich quasi sagen will, ist, dass der in der Sekunde, wo er wieder fit ist, sofort wieder gesetzt war in dieser Mannschaft unter Thomas Tuchel. Muss man nur nochmal festhalten, das ist einfach beeindruckend. Und weil er gesetzt ist, wir haben jetzt über Goretzka schon gesprochen, ist Joshua Kimmich weiter als Rechtsverteidiger gesetzt. Und da muss man auch einfach jetzt mal sagen, in dem Zeitrahmen, in dem wir darüber reden können, ist dieses Experiment komplett gelungen, Kimmich Rechtsverteidiger.
Das funktioniert, das funktioniert, auch weil er eben dann mit Ball positionierungstechnisch fast schon wieder so steht wie ein Mittelfeldspieler, ja, häufiger. Das ist ja aber auch absolut legitim.
Also die Statistiken, die Noten, die er bekommt als Rechtsverteidiger, sind sogar bombastisch einigermaßen.
Bombastisch gut, aber er hat ja generell eigentlich immer fast immer gute Noten gehabt. Das ist ein Spieler, den die notengebenden Portale absolut lieben.
Ja, weil er halt immer 94% Passquote spielt.
Riesenvolumen drin hat, das läppert sich daneben. Wenn ich auch nochmal positiv hervorheben wollen würde, ist in dem Spiel Mathis Tell.
Immer.
Weil der, also er macht eigentlich alles, was du dir von einem Offensivspieler wünschst. Er zielt alleine Raumgewinne mit Ball, weil er sich rausdrehen kann aus dem Druck und dann eben mit Ball Raum überbrückt. Er kann 1 gegen 1 auflösen, hat die technischen Fähigkeiten, um sich den Platz zu verschaffen. Macht er zum Beispiel auch, bevor er dann den Pass reinspielt, der bei Goretzka landet beim 1:0. Er kann sich körperlich behaupten. Es gibt eine Szene, wo er, glaube ich, von Trimmel im Rücken hat und dann noch einen zweiten Mann dazu kriegt und beide wegverteidigt den Ball behauptet. Also
der reibt sich unglaublich auf in Zweikämpfen.
Ja.
Das fand ich in dem Spiel richtig krass. Ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben. Der hat 14 Zweikämpfe geführt. Thomas Müller neben ihm hat 3 geführt.
Ja, also vielleicht noch, also der Typ ist ja auch so jung, dass er natürlich noch Luft nach oben haben muss.
Ja, ja.
Der finale Ball noch
so ein
bisschen.
Er macht noch ein paar Fehler.
Entscheidungsfindung im letzten Drittel, 100%. Aber also die Anlagen sind in jedem Bereich vorhanden. Also macht es auch hier wieder sehr, sehr gut. Und wenn man drauf schaut, was der Scoring-technisch aus den Minuten rausholt, die er kriegt, ist das auch nach wie vor brillant.
Ja, also Eine Saison, wo man ein weiteres Mal bei einem noch immer Teenager festhalten muss, dass Bayern da ein absolutes Juwel hat. Und für Union Berlin bedeutet diese Niederlage, dass man mit -24 ein deutlich schlechteres Torverhältnis hat als die Mainzer, die 2 Punkte hinter ihnen stehen. Also auch da droht noch akute geschnappt werden Gefahr. Und so ein bisschen Ähnliches gilt für Gladbach. Für Union, was auch für Gladbach gilt, die werden einfach nur hoffen, dass die Saison vorbei ist. Das Krasse ist bei Union, dass wir immer noch diesen Kader hast, wo wir vor der Saison gesagt haben, perfekt, was man da zusammengebastelt hat. Und heute guckt man drauf und denkt, ja, das ist halt ein Kader, der da hingehört, wo sie spielen.
Ja, irgendwie ist es gefühlt so, das ist die erste Saison, in der man auch von außen eine sportliche Erwartungshaltung an Union Berlin hatte. Und
sofort
gecrumbled.
Ja.
Irgendwie vom Gefühl her, weil das war, wow.
Ist gerade bei dir auch die Kopfhörer viel lauter geworden?
Ja. Schlagartig habe ich einen zweiten dazu bekommen. Habe eben nur Mono gehört. Jetzt bin ich plötzlich
Stereo. Vielleicht hat ja Zoom ausgegangen?
Nee, Zoom läuft noch. Also sehr, sehr strange, aber ich glaube, alles noch im grünen Bereich.
Ja.
Genau, das ist das erste Mal, dass man dachte, ey, jetzt haben sie auch irgendwie einen Kader, der irgendwie in der Bringschuld ist. Und sofort kam dann das bei raus. Man muss allerdings auch sagen, Bielica, trotz der schlechten Ergebnisse der letzten Wochen, ist rein punktetechnisch immer noch total in Ordnung, total auf Kurs, auf eine, wenn man das hochrechnen würde, normale Saison zu spielen. Er zahlt halt immer noch vor allem den Preis der Hypothek, die von Urs Fischer davor hinterlassen wurde.
Ja, ich würde gerne mal von Union-Fans, könnt ihr gerne mal schreiben und einfach sehen, wie so die persönliche Beziehung zu Bielica ist. Also wie man den so wahrnimmt. Ich meine, auf Urs Fischer folgen ist natürlich eine Katastrophe. Aber ja, würde mich einfach interessieren und ich würde sagen, wir gehen rein in den Sonntag.
Das machen wir. Wir gehen rein in den Sonntag. Der startet mit Werder Bremen gegen Stuttgart, wo ich ganz nonchalant gesagt habe im Tippspiel, Werder macht nochmal was.
Ja.
Die gewinnen 2:1 und genau so kam es dann auch. Und ich finde, sie gewinnen das verdient mit 2:1.
Ja, weil sie über 70 Minuten es schaffen, dass Stuttgart zwar den Ball hat, aber nicht da, wo sie ihn haben wollen, dass sie nicht ins letzte Drittel sich kombinieren können, wo sie es sonst machen, dass sie nicht Undav und Guirassy in diesem Raum zwischen Abwehrreihe und Sechsern anspielen können. Und das schaffen sie mit unglaublichem Aufwand. Das ist super aufwendig, was sie spielen. Das merkt man ihnen hinten raus an, da bröselt und bröckelt es kräftemäßig. Aber sie setzen sich mit 2-1 durch. Und ich würde auch sagen, das ist absolut in Ordnung. Ja. Marvin Ducksch doppelt.
Marvin Ducksch doppelt. Das erste Tor fällt nach einem Strafstoß. Da ist es ein Ball hinter die Kette, der von der rechten Seite auskommt, wo Agu einläuft und dann im Strafraum zu Fall gebracht wird. Und ich glaube, das ist in Ordnung so.
Ja,
den kann man so geben, den Elfmeter, den dann entsprechend Marvin Ducksch verwandelt, vollendet. Und beim zweiten Mal ist es auch, glaube ich, wieder über die rechte Seite kommt der Ball. Ist, glaube ich, eine Flanke von
Romano Schmid.
Das ist sehr ja schöner Ball.
Interessant mit und du korrigierst mich, wenn es falsch ist, aber wollte Made und Schmid so auf diesen Halbpositionen, wollte Schmid dabei derjenige, der Tempo machen soll, oder nicht mal unbedingt Tempo, ja, aber Tiefenläufe eben. Und er macht das super gut und genau so fällt das zweite Tor dann. Auch ein Riesenball, die Flanke auf Ducksch.
Super schöner Ball, da passt bei Stuttgart die Abstimmung nicht, weil Ito steht so ein bisschen im luftleeren Raum, hebt einerseits das Abseits auf, das Mögliche, andererseits ist er auch nicht in der Position, um die Flanke von vorne weggreifen zu können und das passt dann eben auch nicht ganz in der Zuteilung. By the way, fand ich, dass Tobias Schweinsteiger war es, glaube ich.
Ja.
Ein sehr gewinnbringender Experte.
Hat mir auch Bock gemacht.
Habe ich gerne zugehört.
Also da war ganz schön Gefälle drin am Sonntag in den The Zone Co-Kommentatoren.
Ja.
Ohne zu sagen, was ich gut und schlecht fand, war es eine Wellenbewegung.
Genau, und ich fand Tobias Schweinsteiger auf jeden Fall gut, habe ich gerne zugehört. Du hast ja eben das mit Wolte Made und Romano Schmid in den Halbpositionen angesprochen. Das ist ja auch ein Kniff, der gut funktioniert, ja, weil es ja auch eine Anpassung ist auf das Stuttgarter Spiel. Also es ist ja quasi ein 5-2-3, in dem Werder verteidigt, im Gegensatz zu eigentlich über weite Strecken der Saison eher in einem 5-3-2 mit einem dritten Mittelfeldspieler. Und damit hast du zunächst erstmal den Stuttgarter Aufbau zugestellt. Also wenn die im 3-2 aufbauen, haben dann auch recht schnell darauf reagiert, hätten mal auf Viererkette gewechselt. Was du aber auch hast, ist die vorderen drei, Schmid, Ducksch und Wolte Made, sind nicht so aggressiv die Innenverteidiger angelaufen, sondern haben eher dafür gesorgt, dass Karasor und Stiller zugestellt sind. Was dafür gesorgt hat, dass Lünen und Bittencourt nicht immer so rausstechen mussten, dass die sich ein bisschen mehr um den Raum vor der Abwehr kümmern konnten und da nicht die großen Löcher aufgingen. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass sie dafür gesorgt haben, dass Lünen und Bittencourt die Position besser halten konnten und dann der Raum für Guirassy wie Undav,
genau, das ist ja genau der Bereich,
angesprochen hast, möglichst klein halten konnten. Und ich muss sagen, Sende Lünen, ich habe mir den vor allem in der zweiten Halbzeit genauer angeschaut, der ist so aktiv am Scannen, am Gucken, was passiert um mich herum. Ich finde, der hat so ein gutes Gefühl für Antizipieren, was passiert als Nächstes. Der geht da raus, zum Beispiel bei Sofascore mit einer 6,9. Das finde ich eine absolute Frechheit für die Leistung, die er gebracht hat. Also es gibt wirklich auch
Bei Bremen kannst du wirklich, geh mal die Siege durch dieser Rückrunde und guck dir seine Lünens-Leistungen an. Und sag mir, dass du nicht einen direkten Zusammenhang siehst. Wenn Senne Lienen gut funktioniert, funktioniert es bei Bremen auch ordentlich.
Ja, und ich finde wirklich,
das ist komplett abzusehen an Ergebnissen.
Er ist kein Monster-Zweikämpfer, auch hier wieder, glaube ich, nur 4 von 9 am Boden gewonnen. Aber er positioniert sich unheimlich gut. Das sind Dinge, die fallen gar nicht groß auf. Aber die Tatsache, dass er nicht groß auffällt, bedeutet, dass er vieles richtig macht.
Weißt du, wer Monster-Zweikämpfer war in dem Spiel?
Wolte Made.
Ja, Mann. Hey, wirklich. So einen Crush auf einen Offensivspieler in der Bundesliga, der keinen Scorerpunkt hat, hat man jetzt nicht allzu häufig.
Nee, aber das ist Wahnsinn.
Es ist halt so absehbar.
Er gewinnt 8 von 9 am Boden, 3 von 3 in der Luft. Und er ist ja wirklich jemand, der im Alleingang mehrfach in diesem Spiel für Werder Pressing-Situationen von Stuttgart auflöst. Weil er sich rausdreht aus dem Druck, körperlich den Ball abschirmt und dann auch die Beine, die Reichweite hat, um einfach Meter zu machen. Ja. Also mehrfach in diesem Spiel löst Wolte Made ganz alleine Pressing-Situationen von Stuttgart positiv für Werder Bremen auf, progressiv auf. Und ich bin gespannt auf seine Rolle beim VfB nächstes Jahr. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, wie groß der Anteil der Minuten sein wird.
Ja,
ob er dann quasi ein Lückenfüller sein wird in der europäischen Rotation.
Davon würde ich ausgehen.
Erstmal von ausgehen, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da und ich glaube, das ist ein Spieler, der von seinen Anlagen her, von seinen technischen Möglichkeiten total gut in das VfB-System reinpassen wird.
Ja, also ja, es ist wirklich abzusehen. Zur Halbzeit bringt Hoeneß Stenzel und Führich für Miljo und Stergiou und das machen sie, das hilft, ne? Die Stuttgarter machen ja auch wirklich kein schlechtes Spiel, sie haben halt ihre Schwierigkeiten und dann, was war denn das Tor von Undav? Wieso komme ich da gerade nicht hin?
Das Tor von Undav hat ja vorher noch den Kopfball an die Latte. Den gab es ja auch noch.
Jawohl.
das Tor von Undertal.
Ist das nicht so ein Gestochere nach Ballverlust? Moment, ich muss leider jetzt einmal.
Schau du mal nach, ich kann dir jetzt was anderes erzählen, denn du hast die Wechsel schon angesprochen und die sind meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, denn es kommt ja erstmal führig zur Halbzeit mit Stenzel zusammen, aber nach 65 kommt immer noch Silas ins Spiel. Und ich glaube, das waren sehr gute Wechsel, denn Stuttgart hat kapiert, okay, durchs Zentrum kommen wir nicht so richtig durch, also brauchen wir außen 1-gegen-1 Spieler, die vielleicht da dann was für uns kreieren können. Und dann waren die Wechsel, Führig auf links zu bringen, Silas rechts zu haben, die absolut richtigen, weil Leveling, der zum Beispiel auch rausging, Leveling ist vor allem dann eine Bedrohung, ist vor allem dann gefährlich für den Gegner, wenn es Raum gibt, wenn es Tiefe gibt, die er belaufen kann, aber gegen ein gut und tief stehendes Werder Bremen sind die eben nicht so da. Deswegen die Silas-Führig-Wechsel haben definitiv das Spiel noch mal ein bisschen geöffnet und waren auch sehr sinnvoll.
Du hast es quasi schon eingeleitet, denn den Anschlusstreffer leitet Führig mit der 1-gegen-1-Situation auf dem linken Flügel ein,
hast vollkommen recht,
bringt ihn ins Zentrum und da ist dann, wie ich gesagt hatte, eine Stocherei, die Undav dann erfolgreich für sich beendet. Und auch da wieder, ne, wirklich, also Führig, ich habe schon ein paar Mal gesagt, das ist ein solcher Top-1-gegen-1-Spieler. Auch da, wie er wirklich mit diesem Ding nach links sofort Separation schafft, sofort einen Meter oder so zwischen sich und dem Verteidiger hat. Brillant. Der VfB dann wirklich mit der Brechstange, genauso wie man es erwartet. Die Bremer, auch das hatte ich schon am Anfang gesagt, denen geht komplett die Kräfte flöten, was in Ordnung ist für den Aufwand, den sie betreiben. Und dann, fällt das Tor tatsächlich nicht mehr und Bremen gewinnt 2-1.
Und ich glaube wirklich, Werder ist in dem Spiel ein Jinma davon entfernt, noch viel, viel gefährlicher zu sein. Weil sie haben,
der hätte gut getan, ja.
Weil sie haben so ein gutes Setup. Ich finde, sie spielen es teilweise sehr, sehr gut hinten raus. Was ihnen halt fehlt, ist jemanden, der, also Romano Schmid macht es halt, aber jemand mit Endgeschwindigkeit, der die Tiefe bedrohen kann. Aber ansonsten finde ich, ein verdienter Werder-Sieg, eine tolle Partie. Stuttgart braucht sich nicht zu sehr grämen, immer noch 6 Punkte auf Platz 5 Vorsprung, der ja wahrscheinlich auch reichen wird, trotzdem für Champions League, also alles in Ordnung. Aber für Werder ist der Sieg ja also eminent wichtig.
Ja, damit kannst du jetzt für die zweite Saison, für die nächste Saison planen.
Ja.
Ganz einfach. Das ist das, was dieser Sieg bedeutet. Rechnerisch bestimmt immer noch möglich, da reinzurutschen, aber diese 3 Punkte waren wirklich brutal wichtig. Ich habe gerade mal überflogen, ne? Es haben 6 Vereine in der Bundesliga ein positives Torverhältnis.
Ja.
Der Rest ist negativ. Und das zeigt, sieht man ja auch, wenn man auf die Tabelle schaut. Es gibt eine Top 5, eine Eintracht, die nicht so genau weiß, wo sie hingehört.
Und dann der Rest.
Und dann viel Schrott. Weiter gehen wir am Sonntag ins zweite Spiel. Und wir sehen dasselbe Spiel nochmal. Wir sehen eine Mannschaft, die Gastmannschaft, die optisch überlegen ist über die allerlängste Zeitraum. Wir sehen einen hessischen Vogel, der die Führung macht. Und dann sehen wir noch ein spätes Tor für die andere Mannschaft. Nur hier reicht es eben nicht zum Sieg für Borussia Dortmund. Auch wenn es lange so aussah. Und wir können uns outen, wir uns beide gefreut hätten, wenn Dortmund das Ding gewinnt.
100%. Ich war richtig angekotzt, dass der Ausgleich gefallen ist. Ich dachte mir, es reicht langsam. Es ist immer mal gut, es ist wirklich genug. Und ich war sehr, sehr sauer. Also wirklich, weil ich dachte echt, also heute reicht es. Weil Leverkusen hat sich in dem Spiel für mich auch nicht danach angefühlt. Sie fühlten sich nicht an nach der Mannschaft, die jetzt hier nochmal zurückkommt, die nochmal zuschlägt. Das Gefühl hatte ich absolut nicht, nachdem Dortmund in Führung ging. Man muss generell sagen,
ich hatte nicht das Gefühl, aber ich hatte halt den Gedanken trotzdem im Kopf, weil wir es halt von Leverkusen so häufig gesehen haben diese Saison.
Weil das ist halt, ja schon, verstehe ich.
Also vor dem Spiel hat mir ein Kumpel geschrieben, na, wird's heute vielleicht passieren? Und meine Antwort war, wir hatten ja auch am Freitag, am Donnerstag im Tipp drüber geredet. Und ich
wenn
gesagt,
dann jetzt.
Weil genau, wenn ich jetzt wann dann.
Der Spannungsabfall dann, nach dem erreichten Ziel ist ja irgendwo auch menschlich und nachvollziehbar. Den gab's ja auch ein Stück weit auch.
100%.
Und ich finde auch in der Aufstellung ist er so ein bisschen reflektiert, weil ich finde, wenn du reingehst vorne mit Frimpong, Teller und Hofmann, dann ist es, also das ist nicht deine bestmögliche Option, um Tore zu schießen. Das ist es definitiv nicht. Das sind tolle Spieler, die können auch schön kombinieren. Es gab ja auch hier auch gute Momente, auch gefährliche Momente. Unter anderem den, in dem Emre Can Frimpong trifft. Und also.
Achso, das ist eine andere Situation. Ich dachte, die erst, wo du. Ja, genau. Wo es dann darum geht, Elfmeter oder nicht Elfmeter.
Das ist die doch, oder?
Ja, absolut richtig. Absolut richtig. Ist das aber die, wo er vorher im Mittelfeld den Ball unbedingt will? Das ist nicht die Situation.
Ah, das weiß ich nicht. Die
ist
auch gut.
Das ist die, glaube ich, nicht. Die ist nämlich auch gut.
Wo sich extrem beschwert, dass der Pass nicht. Also, man muss sagen, der Pass von Schotterbeck ist auch nicht ideal auf Emre Can.
Finde ich nämlich auch. Aber weil er schickt ihn nämlich da quasi in den Lauf. Und dann ist der Kontakt von Can auch noch nicht gut.
Genau.
Und das ist dann die Suppe,
Situation in Summe natürlich. Ich fordere mit maximaler Gestikulierung den Ball und mach dann das draus, ist trotzdem nicht ideal. Aber genau, es gibt dann diese sehr, sehr umstrittene Elfmetersituation, die es dann keinen gab, wo ich vom Bauch her gesagt hätte, es ist einer.
51-49 pro bin ich.
Also ich bin pro Elfmeter. Ich finde, das ist auf der Linie und der Kontakt auf der Ferse hinten drauf ist auch noch da auf der Linie. Gleichzeitig muss ich sagen, Frimpong ist halt auch am, der fliegt halt auch von einem Ende zum anderen in diesem Spiel und vielleicht ist es auch die gerechte Strafe dafür, dass er sehr, sehr häufig in sehr, sehr zweifelhaften Umständen das Foul gesucht hat.
Ja, das kann schon sein. In der 81. Minute gehen dann die, weil man muss einmal zum Spielverlauf, zum Spielfilm noch sagen.
Das ist langweilig.
Es ist super langweilig. Wir hatten ja über Co-Kommentatoren gesprochen. Ich fand, in diesem Spiel war der Co-Kommentator nicht ganz so gut. Das war ein Weltmeister von 2014, der da kommentiert hat. Und der dann in Halbzeit 1 irgendwann mal so gesagt hat, ja, das ist jetzt nicht so spannend, aber für mich als taktischen Connoisseur, das ist überkrass, was hier gerade passiert, so in dem Sinne. Und ich habe geguckt und habe gedacht, echt? Echt? Weißt du so viel mehr als ich über Taktik, dass das für dich spannend ist? Weil für mich sah das aus wie relativ unintensiv. Beide Mannschaften wollen hier nicht verlieren, so ungefähr.
Ja, ein bisschen Sommerurlaubgefühl, ne? Also kurz vor den Ferien das Spiel. Und ich fand auch, also sowas dann zu sagen in solchen Momenten, das dient vor allem, finde ich, der Selbstüberwindung, dass du so andeutest.
Daran war ja nicht spannend.
Ich weiß etwas, was ihr nicht wisst, und deswegen kann ich eine Wertschätzung daraus ziehen, die ihr nicht daraus ziehen könnt. Dasselbe ist auch rauf und runter passiert nach diesem unsäglichen 0:0 zwischen City und Arsenal. Und
man muss noch auch die ganzen Genießer geschrieben, was daran toll war.
Viele haben es genossen, definitiv. Und also irgendwann müssen wir darüber reden, das passt jetzt hier überhaupt nicht rein, aber was letztens noch mal ein Tweet, der mir sehr gut gefallen hat, war so Highlights von Alexis Sanchez für Arsenal. Und wo jemand geschrieben hat, bemerke, wie Fußball in der Premier League aussah, bevor ein gewisser Glatzkopf kam und alles kaputt gemacht hat.
Ja.
Wir hatten das Video schon mal.
War mehr Fun auf jeden Fall.
Wir hatten das Video schon mal. Hat Guardiola dem Fußball mehr geschadet als geholfen? Ich bin nach wie vor bereit, diese Diskussion zu führen, aber nicht jetzt. Füllkrug macht das 1:0.
Sapse mit der Vorarbeit,
schöner Volley von Füllkrug. Also diese Kollabo Sabitzer-Füllkrug, die funktioniert in den letzten Wochen sehr, sehr gut. Und dann gibt's eben nochmal
deutsche Raum Sechko.
Gibt's eben nochmal in der 97. diesen einen Eckball für Leverkusen. Und wie Stanisic sich da bewegt, den Lauf, den er macht und die Gier, mit der er auf den kurzen Pfosten, auf den Kopfball geht, ist auch beeindruckend, muss man sagen.
Ja, ich bin bei Josip Stanisic, ist für mich wir hatten ja in den letzten Jahren einige Spieler, die hätten für Deutschland spielen können und sich dann für ein anderes Land entschieden haben. Inklusive Can Uzun, inklusive dem Spieler von Juve, dessen Namen ich leider immer vergesse.
Kenan Yildiz.
Genau. Habe ich bei Stanisic, ist für mich derjenige, wo ich sagen würde, den hätte ich fast am liebsten dabei eigentlich. Weil den finde ich wirklich, Bonas Sosa war ja auch noch ein Kandidat.
Ja.
Stanisic, ich freue mich sehr für ihn, dass der diese Saison bei Leverkusen mitmachen konnte und einmal zeigen konnte, was er ist.
So bitter das für Bayern war alles, wie es gelaufen ist, für die auch mit eigenem Personalmangel, dann ist Stanisic der Spieler, der im Rückspiel in der Bundesliga das 1:0 macht für Leverkusen. Aber ich glaube, dass es trotzdem für Bayern, also sie kriegen anderen Spieler zurück, als den sie gehabt hätten, wenn er in München geblieben wäre. Von dieser Erfahrung, von diesen Titeln, von den Erfolgen, der wird mit einer Brust in München aufschlagen. Ja. Also ich glaube trotzdem, langfristig wird diese Leihe sich für den FC Bayern bezahlt machen.
Es kann überhaupt auch nicht, sogar wenn du das alles, Siegermentalität, breite Brust, wenn wir das alles sogar rausrechnen. Ein Jahr unter Xabi Alonso gespielt zu haben, wird alleine schon sehr, sehr gut tun. Und ja, er ist es dann am Ende, der den Ausgleich macht. Ja. Und für mich, keine Ahnung, ich kann nicht sagen, dass als dieses Tor gefallen ist, ich überrascht war.
Nee, überrascht nicht. Also, ich habe auch also so ein bisschen auf die Ecke geschaut und gedacht, das wäre typisch, wenn er jetzt reingeht.
Ja.
Aber es hat mich ein bisschen frustriert, weil ich wirklich dachte, jetzt ist es soweit. Und ich sage es ganz offen, also ich möchte nicht, dass die Invincible gehen.
Ja, aber
also,
es wird passieren.
Jetzt wird die Luft langsam dünn. Nächste Woche, glaube ich, gegen Stuttgart. Das ist nochmal eine Chance. Frankfurt kommt auch nochmal, mal schauen. Du hast eben Alonso angesprochen, das ist mein letzter Kommentar zum Spiel. Ich würde gerne mal Robert Andrich fragen dürfen, wie groß er glaubt, dass der Anteil von Alonso ist daran, dass er so spielt, wie er aktuell Fußball spielt.
Hast du gesehen, was Andrich für Pässe gespielt hat zum Teil?
Ja, genau.
Dieser eine nach dem eventuell Foul gegen Adeyemi, oder nicht Adeyemi, der war ja gesperrt, aber wo er den Ball wirklich threading the needle zwischen zwei Leuten durchspielt, wo ich gedacht habe, nicht nur, dass du den Pass spielen kannst, sondern dass du dich traust, den zu spielen.
Ja, also die Selektion und Qualität der Pässe, die Robert Andrich aktuell und mittlerweile in den letzten Wochen spielt, mit oder ohne Druck, die ist so krass gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hätte ich dem Robert Andrich, den ich vor ein paar Jahren bei Union gesehen habe, hätte ich ihm nicht gegeben. Und ich wüsste gerne mal, was er dazu sagen würde, ob er sagt, ja, das habe ich immer in mir gehabt, aber hatte ich den Rahmen, um das spielen zu können. Oder ob er schon sagen würde, okay, ich habe ja einfach auch nochmal unter Alonso extrem viel beigebracht bekommen und gelernt.
Komm, wir schreiben nachher den Teasy, sie sollen uns Nummer geben, das kriegen wir bestimmt hin.
Ja, das finden wir raus, dann sagt er, verpisst euch, ihr Wichser. Wer seid ihr überhaupt? Wer seid ihr überhaupt?
Das ist aber auch dann fair enough.
Ja.
Geh mal rüber zum letzten Spiel des Spieltags. Für den SC Freiburg geht es darum, den Anschluss nach Europa zu halten. Für sie ist aber fairerweise, das muss man sagen, der Spieltag vorher sehr, sehr gut gelaufen mit der Augsburger Niederlage. Ein Unentschieden reicht ihnen also, genauso wie den Mainzern ein Unentschieden reicht, um zum ersten Mal seit Spieltag 2, 3, irgendwas um den Dreh, auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu stehen. Und Spieltag 2, gerade nachgeschaut. Und als es dann unentschieden steht mit 1:1, scheint es auch so ein bisschen so, als würden die Mannschaften sich darauf einigen und sagen, dann ist auch okay.
Ja, da war so ein bisschen die Luft raus. Das Gefühl war da, das ist für uns beide in Ordnung. Wir wissen jetzt, wir wissen, was es uns bringt. Und vor allem Mainz wusste ja, es reicht uns erstmal, um das erste Etappenziel zu erreichen. Wir haben nächste Woche ein super wichtiges Heimspiel, wo wir vieles selber in der Hand haben. Wir können mit dem Unentschieden sehr, sehr gut leben. Das erste Tor machen ja früh die Freiburger über eine tolle hereingezirkelte Flanke von Litzdoan.
Und gut gelaufen von
Gut gelaufen von Gigovic, Kopfball gut gesetzt. Macht es dann später nicht ganz so gut. Dann hat er noch die Möglichkeit, die große Möglichkeit aufs 2:0 nach dem Querpass von Günther auf ihn, wo er dann den Abschluss nicht präzise genug setzt und Zentner noch entsprechend dazwischen kommt.
Und dann hat er noch einen, wo er dann wieder von halblinker Position am langen Pfosten vorbeischießt. Da gibt zwei große Chancen.
Zwei noch. Sehr, sehr große Chancen noch. Und diese Chance, die er hat, wo Günther auf ihn ablegt, möchte ich nur hervorheben, das ist eine ultra geile Rotation, die Günther und Grifo da spielen. Weil erst zieht Günther Cassie auf sich, läuft dann in einem riesen fetten Bogen innenrum in die Tiefe und Grifo lockt dann, der den Ball auch, glaube ich, dann erstmal spielt in die Mitte wieder, lockt gleichzeitig Chor rauf. Also da, wie Freiburg den Raum geöffnet und dann belaufen hat hinter der Kette von Mainz, super, super stark.
Übrigens, weil du gerade ansprichst, Cassie ist für mich ganz klar eines der Gesichter auch des Aufschwungs von Mainz 05.
Ja, der spielt richtig stark. Ja. Der spielt richtig, richtig stark. Dann ist es eben die Freiburger, die führen. Mainz kommt zum Ausgleich noch vor der Pause über Johnny Burkhardt. So ist es. Es ist, glaube ich, Cassie, der den Ball reinschlägt. Richtig. Und dann ist es Johnny Burkhardt, der vom langen Pfosten auf den kurzen Pfosten geht, mit Tempo, mit Energie, mit Wille und sich da reinhaut, reinhämmert und den dann eben noch reingestochen kriegt zum 1:1.
Und einer der absoluten Gesichter. Ja. Ne? Endlich ist Johnny Burkhardt wieder Johnny Burkhardt. Wir mussten ja wirklich alle lange darauf warten. Er selbst natürlich am allerlängsten oder am allerintensivsten. Deswegen, ich kann mich da auch überhaupt nicht von freimachen, dass ich mich da sehr für ihn freue.
Man muss auch sagen, also die haben sich ja so ein bisschen gespiegelt gegen den Ball, die beiden Mannschaften. Also Mainz hat dann im 3-2-5 gespielt mit Amiri und Barrero auf den Sechserpositionen. Dagegen hat Freiburg verteidigt in einem 5-2-3. Und wenn du quasi so gespiegelt wirst, Mann gegen Mann stehst, hinten letzte Linie 5 Leute, dann brauchst du ja Bewegung oder halt Dinge, die besonders sind, um halt dir Platz zu schaffen. Und ich finde, beim Tor siehst du halt zwei Dinge, die Mainz hat jetzt mittlerweile. Einmal Amiri, der die Qualität hat, um diese absolut geile Seitenverlagerung zu spielen auf Cassie, damit der eben an den Ball kommen kann mit der nötigen Zeit, um die Flanke zu schlagen. Und dann eben Johnny Burkhardt, der diese Antrittsgeschwindigkeit hat, um sich vom zweiten Pfosten, vom langen Pfosten zu lösen und da so einzulaufen, dass weder Kübler noch Keitel noch in die Show kommen. Also da sieht man auch wieder die einfach gesteigerte Mainzer individuelle Qualität mit den Leuten, die ja auch entweder neu dazukamen oder von Verletzungen zurück.
Ja, du hast da für mich auch genau die drei besten Mainzer in diesem Spiel gerade genannt. Mit Amiri, Burkhardt und Cassie. Crunchy bleibt für mich auch ein wichtiger Faktor hinten drin.
Ja.
Der ist einfach, wenn er spielt, der hilft dieser Mannschaft. Genau, also ich meine, die haben sich da eh gefunden. Sepp Vandenberg, müssen wir nicht drüber reden, dass der auch das sehr, sehr gut macht. Und die Mainzer, ja, haben es jetzt selbst in der Hand und das haben sie sich echt erarbeitet und verdient. Die Mainzer sind eine der krassesten Comeback-Teams, die es so gibt in der Bundesliga-Historie, rückrundenmäßig, habe ich den Eindruck. Weil es ist.
Alleine, das sind das Svensson damals, die Nummer.
Wo die mit dem Chaos-Schalke auf Augenhöhe waren bis Spieltag 17. Köln, historisch schlecht, die waren auch auf Augenhöhe bis Spieltag, was auch immer.
Ja.
Und die Mainzer sind wirklich die Mannschaft, die hinten raus, gegen die du einfach nicht spielen willst. Ne? Die retten sich selbst und zerstören Meisterschaften. Das ist Mainz 05 hinten raus.
Einer, der noch reinkam und der dann, als die zweite Halbzeit dahin plätscherte, trotzdem, finde ich, ein paar gute Momente hatte, war wieder Merlin Röhl. Ja. Es ist also, das macht so Bock. Ja. Es macht so Bock, diese Läufe zu sehen. Er hat ja auch dann diesen einmal einen tollen Chipball hinter die Kette. Ist, glaube ich, auch beteiligt an der Chance, die Gregoritsch nochmal hat, aufs lange Eck dann. Also, was ich mir wünschen würde, ist, weil ich es einfach total absurd fände, das zu sehen, Erik Martell wird ja wahrscheinlich auf den Markt kommen im Sommer, wenn Köln absteigt.
Vermutlich, ja.
Was ich gerne sehen würde, ist, dass irgendjemand es schafft, ein Mittelfeld zusammenzustellen, ein Dreier-Mittelfeld aus Martell als Sechser und Stach und Merlin Röhl als Achter.
Ja.
Weil das stelle ich mir absolut absurd vor.
Ich meine, man hat ja den Leitstach mit Osterhage dann.
Das stimmt, ja. Also dann noch Erik Martell abgreifen und dann ab dafür, weil also diese ich muss nochmal betonen, weil ich finde immer, wenn ich Merlin Röhl Fußball spielen sehe, ja, macht es mir Spaß.
Es ist auch so. Was ich noch interessant zu beobachten finde, das wurde ja auch vom guten Co-Kommentator in diesem Spiel, liebe Grüße an Sascha Bigalke, thematisiert ist. Ich glaube, wir gucken Freiburg dabei gerade zu, wie Christian Streichs letzter großer Dienst an den SCF ist, sich von Vincenzo Grifo ein bisschen zu emanzipieren und seine Wichtigkeit ein bisschen einzuschränken und da eine ausgeglichene Mannschaft zu übergeben, die nicht auf einen Mann alleine zugeschnitten ist. Nicht, dass Freiburg das jemals so war, aber man nimmt auf jeden Fall Grifo ein bisschen seiner Wichtigkeit zuletzt.
Ja, und wir nehmen uns das Recht raus, uns mit der 11. des Spieltags zu verabschieden.
Tschö.
Im Tour Schohen. Schuhen von Darmstadt. Rechte Schuhen. Defensivseite. Schuhen. Was war das nochmal?
Ja, ich so Clip.
Ja. Oh, Schuhen. Rechts Stanisic, Simakan und Klara in der Innenverteidigung. Links Kassie, der eben angesprochene. Chaibi und Goretzka als Doppelsechs, luftig. Davor auf den Zehnerpositionen Hack und Thomas Müller und Doppelspitze bestehend aus Wout Weghorst und Marvin Ducksch, auch genannt das sympathische Sturmduo. Wir verabschieden uns damit raus aus dem 30. Spieltag, hoffen, euch hat's gefallen, wünschen euch eine schöne Woche, hören uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, macht es gut. Auf Wiedersehen.
Tschö.